Ja, ist wichtig. Du musst immer Vorbild sein. Ob das jetzt, ich sag mal, Zuverlässigkeit ist, ob das auch die, ich sag mal, das Dirigat, Gesang, Anlage. Ich bin schon der, wo sagt, ich möchte auch selbst ordentliche Leistung bringen. Ich will auch auf der Bühne keinen Fehler spielen. Wenn ich meine Horn mal schnell in die Hände, mein Flügel an, möchte ich keinen Fehler spielen. Ne? Kann natürlich passieren, aber grundsätzlich bereite ich mich auf sowas vor und erwarte das auch von anderen. Ganzen Europameisterschaften, CD-Aufnahmen, habe ich irgendwann mal gemerkt, am meisten Erfolg hast du eigentlich, wenn du deinen Weg gehst. Und ich bin Amateur, Punkt. Macht Musik da Spaß an der Freude und bin immer noch motiviert.
Was sind die Herrgottshäuser ohne Rudi Fischer?
Wir sind on air in 3, 2, 1.
Herzlich willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Andy Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Visionären aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von On Air, dem Blasmusik-Podcast. Wir befinden uns auf der Zielgeraden vor dem Sommer und somit auch vor dem baldigen Ende der 6. Staffel. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert doch jetzt den Podcast, damit ihr nicht verpasst, wann es weitergeht. Und damit würdet mir auch helfen. Mein heutiger Gast ist Rudi Fischer. Er ist Leiter der Herrgottshäuser Musikanten und ich glaube, ihr stimmt mir zu, wenn ich sage, die Herrgottshäuser Musikanten sind schon auch ein Aushängeschild, vor allen Dingen natürlich für Franken, aber auch für unsere böhmische Blasmusik. Kein anderer Verein hat es geschafft, in den letzten Jahrzehnten so ein Standing sich zu erarbeiten, das weit in die Szene bekannt ist. Und da ist natürlich er ganz groß verantwortlich als Komponist und mit seinen musikalischen Ideen. Wir sprechen darüber, was ihn überhaupt antreibt, das so lange schon zu tun und wohin soll der Weg noch gehen. Wie sieht das eigentlich aus, als Verein solche großen Auftritte zu spielen und das Niveau über Jahre zu halten? Und was bedeutet das überhaupt, Chef zu sein? Das alles. Und vielleicht die Frage, was sind eigentlich die Herrgottshäuser ohne Rudi Fischer? Das erfahrt ihr jetzt hier im Blasmusik-Podcast. Viel Spaß. Mein heutiger Gast ist aus der Blasmusikszene nicht mehr wegzudenken. Er und sein Orchester haben sich einen Namen erspielt, der weit über die Landesgrenzen hinausgeht. Das Besondere daran, sie sind ein Musikverein. Sein Name ist eng verbunden mit der Erfolgskomposition »Die Sonne geht auf«. Ich freue mich, dass er hier ist und sage herzlich willkommen, Rudi Fischer.
Ja, hallo zusammen. Freut mich, Andi, dass du mich eingeladen hast. Es ist mir eine große Ehre, unter all den Prominenten, wo du schon interviewt hast, da mal dabei zu sein.
Die Berechtigung ist ja da. Du hast ja sehr viel geschaffen für die Blasmusikszene. Das ist ja eigentlich eher die Frage, dass es so lange gedauert hat, dass wir überhaupt jetzt sprechen. Es gibt eine Standardfrage, die stelle ich immer, und zwar, welches Musikstück hast du dir als letztes bewusst angehört?
Bewusst angehört ist So wie es war vom Ernst Mosch 1967 und gleichzeitig parallel auch noch die Lechner Trompeten. Hängt aber damit zusammen, dass ich die Stücke bei mir halt im Moment jetzt aufführen will oder aufhöre. Und da höre ich mir die bewusst an, gehe alle Stimmen durch. Also ich bereite mich immer akribisch vor und definitiv. Im Auto höre ich natürlich andere Sachen. Oder?
Okay, über die Vorbereitungen so sprechen wir später. Ja. Die Frage war, als ich mit Leuten gesprochen habe, dass ich dich interview kam, so ein bisschen, ist der wirklich so wie auf der Bühne? Also, man kennt ja die Bühnenfigur Rudi Fischer. Wie würdest du dich selber beschreiben?
Ich sage auf jeden Fall ja, meine Frau wird sagen, nein, der ist da eben ganz anders. Ne? Aber nee, ich bin schon identisch. Also, ich bin so aufgewachsen, wie ich bin und habe meinen Job als Auditor und hier den Dirigenten, den Komponisten. Da sind schon viele Parallelen irgendwie da, wie man mit Menschen umgeht. Und ich versuche schon immer nahbar zu sein und ich bin ein Amateur. Punkt. Macht Musik da Spaß an der Freude und bin immer noch motiviert.
Okay. Wie kam Musik in dein Leben?
Ach, hat sich bei uns eigentlich so ergeben, der Vater hat schon immer am Sonntagnachmittag um 12 Uhr Blasmusik gehört auf Bayern 1 und ab und zu liefen ja damals noch Lust die Musikanten auf Deutschlandfunk ganz verzerrt Und das ist um halt 2:30 rumgelaufen. Und ja, in unserem Dorf gab es selber nur noch die goldenen 5, also definitiv so nicht, aber einfach durchs Elternhaus, weil der Vater das gehört hat, der sitzt da am Fernsehen mit dort und du hörst zu und sagst, oh, gefällt mir. Und irgendwann kam halt dann wirklich mal der Aufruf, oh, in Herrgotshausen, es bricht so langsam zusammen, wollen die da ein paar Junge anfangen? Und da war ich eben 1973 dabei und habe gesagt, der Bruder macht mit, hopp, komm. Ja, ich hätte auch Lust. Ne? Und dann kam das so ganz spontan, dass da einer vorbeikommt von den Älteren, hat den Dotzer dabei gehabt von Karlstadt, Instrumentenbauer, und hat gesagt, ich habe da ein Flügelhorn und habe noch ein S-Horn, ne? Und habe noch ein Tenorhorn, blas halt überall mal rein. Und habe ich natürlich gesagt, na, ich lerne S-Horn. S-Horn hat ja mein Bruder auch gespielt. Da habe ich schon öfters reingedudelt, gefällt mir. Und da hat der Bruder gesagt, nee, nee, mach doch Flügelhorn, das wird immer gebraucht. Und dann kam ich so zur Musik, mehr oder weniger.
Also
Ganz einfach.
quasi so wie es früher tatsächlich im Dorf war.
Ja.
Also ich kenne die so Stories noch von meinem Papa. Ja, hast du dir nie überlegt, das beruflich zu machen?
Ja, ich hatte eben beruflich einmal so Hänger, wo es nicht so gelaufen ist mit deinem Job. Und da war ich, oh Gott, wann war das jetzt? 97, 96. War mal so Auszeit, ein halbes Jahr, wo ich keinen Job hatte. Habe dann so Projektmanagement in Würzburg mitgemacht. Da hat man so weiche Fächer gemacht, also Konfliktmanagement, Rhetorik, Streitgespräche, Selbstfindung, wo man so richtig in sich gegangen ist. Und da war schon der Punkt mal da, wo die gesagt haben, Mensch, du magst doch gern mit Menschen und warum gehst du nicht in die Schiene? Die wollten natürlich richtig Vertrieb machen. Und ich habe dann schon überlegt, magst du Musik? Aber ich bin auf meinem Standpunkt stehen geblieben. Nee, ich wollte das nie, weil ich einfach mit der Musik kein Geld verdienen wollte als Muss. Und so gesehen bin ich auch völlig mit mir im Reinen und zufrieden, dass ich das nie gemacht habe, weil ich kann heute noch machen, was ich will in der Musik. Ich muss nicht das machen, was man von mir erwartet.
Das macht natürlich sehr frei auch.
Ja, also ich höre immer mal so ja, Profi oder der Winfried Stark oder solche Leute, mit denen man so spricht und die sagen, Mensch, du hast so schön, du kannst immer noch spielen, was du willst, heute das, morgen das. Ich muss das all die Jahre spielen, was das Publikum von mir erwartet, ne? Und ja, also ich stelle mir es halt immer so vor, wenn man damit Geld verdienen muss, macht es noch Spaß und ich wollte es einfach nie.
Okay, du machst das jetzt 35 Jahre, den Dirigentenjob.
Nee, schon ein länger.
Oh yeah,
Ja,
falsch recherchiert.
definitiv seit 1981, also wenn man so hochrechnet, ne, sind wir jetzt schon bei 45 demnächst, also im September.
Dann stimmt eure Homepage nicht.
Das kann schon sein, dass die nichts mehr aktuell ist, ja.
Da stand
Nee, ist schon seit,
35.
also 1981 habe ich das übernommen, ja. Jetzt mal hochrechnen, 26, ne? Ja,
Wie alt warst du da?
20.
20.
Fast 20, 19 noch, ja.
Was veranlasst oder hat dich damals veranlasst, das zu machen oder zu übernehmen?
Ich wollte das, so hart ausgedrückt. Nein, also ja, auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich, du bist so ein Musikverein, da wird Nachwuchs gesucht und der Vorgänger, der Georg Frick, unser ja, erster großer Dirigent, sagen wir mal so, der war damals schon über 70, hat natürlich gesagt, oh, es muss mal weitergehen und hat eben ein paar Junge angesprochen, ihr geht mal auf Dirigentenkurse und da waren es drei Kollegen, ich war einer von denen und die anderen zwei haben dann mehr oder weniger gesagt, oh, nee, 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 will ich nicht. Und dann bin ich mehr oder weniger übrig geblieben. Ne? Und wie dann der Nachfolger eben kommt, weil man gesagt hat, oh, mit 19 zum Verein damals 1981 übernehmen oder was, 80er Jahre vorher, hat man mir doch nicht zugetraut. Und ich bin da eigentlich jetzt nicht so noch da so konkret gefragt worden, hat man noch einen Ersatzdirigenten gesucht, wenn der Georg Frick aufhört, dann hat den Hans-Dieter Hoffmann, ein Würzburger Solotrompeter vom Theater, engagiert. Und dann war die Konstellation halt so, wir waren an die 40 Musiker, da war die Hochzeit der Musikfeste da in den 70er Jahren. Und dann ging es doch recht schnell. Ja, der Fußball war erfolgreich, die sind wieder mal aufgestiegen in Herrgotshausen. Ging es recht rasant bergab, wir waren nur noch 20. Und dann war die Situation halt so, der hat natürlich Geld gekostet für uns, kleiner Schluckerverein da. Und dann hat man gesagt, lassen wir den Dirigenten die großen Dinge machen, Konzert und so die größeren Auftritte. Und der Rudi soll halt mal so die örtlichen Feste und so Glänzzeug, Kirchenmusik übernehmen. Und dann sind wir halt das völlig unbefriedigend gewesen, weil ich nach so ein Jahr gesagt habe an die Vorstandschaft, du, ich mache das so nicht weiter, weil ich kann nichts prob. Ich stehe dann öffentlich immer da und der Kollege macht halt viel Konzertantes und ohne Rücksicht auf Essen da und Besetzung. Und ich war halt näher am Ball und ich habe dann definitiv die Vorstandschaft gebeten. Also entweder macht jetzt der Hans-Dieter Hoffmann nächstes Jahr komplett alles, Aber ich bin da völlig unzufrieden mit dem Ganzen, dass ich null proben kann und öffentlich dann vorne dran stehe und das, ich sag mal, präsentieren muss und sag, du kannst nichts verbessern. Das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, Max. Und die Vorstandschaft hat dann den Deal auch gemacht mit dem Hans-Dieter Hoffmann. Ja, jetzt probieren wir es halt mal ein halbes Jahr und dann schauen wir mal. Und seitdem habe ich den Posten.
Gut ausgehandelt damals.
Im Endeffekt, ich habe es nie bereut, aber die Anfangszeit war natürlich so, dass ich das mit dem Dirigieren alles so nicht für nötig gehalten habe. Ich habe meine Ziele gehabt, meine Ideen, habe mich vorbereitet, habe eingezählt, habe am meisten mitgespielt. Wir waren dann noch 18, 20 Leute, wo jeder gebraucht wird. Und dann hat auch der frühere Dirigent gesagt, mach doch mal so ein Dirigentenkurs, so Zeug mit. Da war ich am Anfang überhaupt nicht, bis nicht mal begeistert. Habe gesagt, Mensch, ich mache gern Böhmisch, ich komme doch so zurecht. Und irgendwie habe ich halt doch dann die Laufbahn durchgemacht, da mal einen Dirigentenkurs da in, dann später über den Nordbayerischen Musikbund in Hammelburg die ganze Schiene mit staatlicher Anerkennung. 2000 sogar noch eben den B-Schein beim Rundfunkblasorchester Leipzig mit dem Jochen Wehner. Und Gott sei Dank habe ich das gemacht. Weil ich sage heute noch, ich habe schon gewusst, was ich wollte, aber wenn man halt das Handwerkszeug hat, Dirigieren gelernt hat oder auch beim Komponieren hat mir das viel geholfen, ne? Dann sage ich heute noch, ich muss in der Probe oder beim Auftreten nicht groß erzählen, ich würde jetzt gern da verzögern und da wünsche ich mir das und das. Ich mag es halt einfach durchs Dirigat oder durch das, was ich so mir angeeignet habe, ne? Also ich kann nur jeden raten, auch wenn er Böhmisch macht. Macht unbedingt diese Dirigentenkurse. Man kann das für jede Musik verwenden.
Du hast gerade so schön gesagt, du hast deine Ideen und deine Ziele gehabt. Ich habe vor kurzem ein Interview gehört von Clouseau, Popsänger. Und der wurde mal von Wolfgang Niedecken gefragt, wofür bist du angetreten? Wofür bist du damals angetreten?
Wofür ich angetreten bin, einfach das Personal, das ich habe, den Stand, das ich habe, weiterzuentwickeln und den Musikanten Spaß zu vermitteln und auch ich selbst viel Spaß an der Musik habe. Also da stand noch kein Vordergrund mit Böhmisch oder irgendwie ins Rampenlicht zurück oder da überall bekannt wäre oder komponier. Also ganz schlicht einfach gesagt, immer wieder daran arbeiten, was besser zu machen und der Spaß steht absolut im Vordergrund in so einem Dorfverein.
Ist das heute immer noch so?
All die Jahre, die ich es mache, sage ich immer so, auf den Kursen lernst du zwar viel Dirigat, Komposition, Harmonie, Gehörbildung, alles Mögliche. Was ich, meine ich, war es schon etliche Jahre nichts mehr auf solchen Kursen, Dirigentenkursen, was ich halt all die Jahre immer vermisse, ist der Mensch, der Umgang mit den Menschen und der Problematik. Du gehst da am Freitag in die Probe, hast trainierte Musiker, sagen wir mal so, hast welche, die sagen, ja, ich komme halt wieder mal, die anderen sind jede dritte Probe da, du hast dieses große Umfeld der verschiedenen Charaktere, männlich, weiblich, alt, jung, und willst es das Beste rausholen. Ne? Und da ist halt wirklich das Großkonzept, alle wollen ihren Spaß haben, wenn sie einen Spaß haben, kommen sie auch öfters, tun ein wenig mehr, und das ist schon also das große Motto. Also es nützt dir nichts, wenn du der perfekte Musiker bist, der alles weiß und den er erzählen kann. Wenn aber der Umgang mit den Menschen nicht funktioniert, wie locke ich die aus der Reserve? Wie mache ich einen blöden Spruch? Oder wie motiviere ich auch manche dazu, doch ein wenig mehr zu tun? Das ist also für mich in all den Jahren, also eine der wichtigsten Erkenntnisse. Es nützt nichts, deine Vorstellung zu haben und Noten zu haben, was umzusetzen. Du musst mit dem Personal, was du da hast, einfach dich fast mit allen beschäftigen und guck, wie gehe ich auf den ein, wie reagiere ich auf den anderen Menschen.
Aber das ist ja unter Umständen in einem Verein echt schwierig, jedem gerecht zu werden, weil ja unter Umständen die Erwartungshaltung sehr unterschiedlich ist. Von ich komme halt, weil es mir Spaß macht, bis hin, ich will aber richtig gut spielen.
Ja, das ist definitiv so und das ist auch die Herausforderung für den Dirigenten und natürlich auch für die Vorstandschaft, ne? Du weißt doch ganz genau, wer kann mehr, wer kann nicht so viel. Aber ich drücke es halt mal so öfters mal aus mit diesem Flow oder mit diesem ausgeglichenen Konto, hast du vielleicht auch schon gehört, dass ich sage, jeder bei mir ist wichtig. Der eine, weil er halt Top-Musiker ist. Ja? Der andere, weil er gute Witze reißen kann. Der andere, weil er menschlich, also ein super Typ ist. Die dritte Person oder Dame, egal wer, weil sie halt gut kochen kann oder weil sie gut alles immer auftischt. Der andere ist beim Aufbauen der Top-Mann. Und andere Musiker, die haben vielleicht nie viel gelernt, aber die sind immer da und dadurch ist das ganze Gerüst vielleicht auch stabil, weil auch der andere Musiker das schätzt, ich bin zwar nicht immer da, aber ich kann's Und der andere sagt, ja, ich kann nicht so viel, das weiß ich auch, aber ich bin trotzdem, ich mache halt auch meinen Teil dazu. Und natürlich ist die Musik dann im Endeffekt dann noch der I-Punkt, was passen muss, damit am Schlussergebnis im Gesamten rauskommt. Ne? Aber trotzdem tut es der ganze Haufen schon akzeptieren, wenn jeder seinen Beitrag leistet, was natürlich auch nicht immer der Fall ist. Es gibt auch Kollegen, wo es halt da fehlt und da fehlt und dann gibt es einfach Probleme.
Zu Vereinsproblemen kommen wir vielleicht später noch. Ich würde gerne so noch ein bisschen chronologisch vorgehen. Also du hast das mit 20 übernommen, mit 18 Mann hast du gesagt. Wie ging das dann weiter? Also wie hast du den Verein aufgepäppelt?
Gut, erste Probe habe ich losgelegt mit Gruß an Böhmen. Ich habe mal versucht, halt in die Tiefe zu gehen, was ich mir so vorstelle. Einfach mal das Ganze auf den Nenner gebracht. Was sind denn meine Gedanken so? Wo gibt es denn zu reparieren? Das nächste Thema ist natürlich, du musst schauen, dass der Besetzung irgendwie deinen Wünschen entspricht. Es nützt nichts, wenn du lauter hohe Blechbläser hast, im Holz dünn besetzt bist oder nur einen an der Tuba hast. Und darum gesagt, musst du halt auch schauen, dass du. Ich nenne es mal so, Schwachstellen ausmerzt. Also Leute unzuverlässig sind, da muss man einen zweiten nachziehen. Natürlich habe ich auch Nachwuchsausbildung übernommen, etliches da an Zeit reingesteckt. Das ganze Anlagenthema habe ich also grundlegend angebockt. Ich habe 20 auf der Bühne selbst gemischt und natürlich ständig Zeug aufgebaut, ausprobiert, neue Mikrofone, neue Anlagen, neue Boxen. Jeden einzelnen Musiker kommen lass, blase mal 2 Stunden rein und nur getiftelt mit dem Mischpult, wo klingt es denn am besten? Also an vielen Ecken und Enden. Und A und O war man natürlich auch schon immer das Programm. Wo spielst du und was präsentierst du dem Publikum? Und ich war damals schon ein Verfechter von immer was Neues. Also ich bin noch nie da gewesen. Ich habe eine Mappe, da sind 50 Stück drin. Wir machen jetzt die Runde A, die Runde B, die Runde C. Das war damals große Diskussion, weil wir sind ja viel in den Zelten danach aufgetreten, Stimmungsmusik und die ganze Schiene. Und da habe ich schon immer gesagt, ich will es nicht. Es gibt so viele schöne Stücke. Ich richte mein Programm nach dem, was ich denke, was auf mir zukommt. Da hast du natürlich immer die Kritik gehabt, oh, schon wieder raus. Auch. Und die erste Zeit verlief wirklich so, dass du auf dem weißen Papier drauf geschrieben hast, wir machen jetzt 305 und 188 und 25 und da war die Dreierrunde rum und dann die nächsten Nummern aufgeschrieben hast und hast einfach das Schild schon hochgezeichnet und alle haben geguckt und so nach und nach hat man dann mal Programm geschrieben, nur mit Nummern und Pausen, irgendwann mal Uhrzeiten. Heute macht man natürlich mit PC und schreibt genau dazu, wer singt wo und den Titel und wer ist der Komponist. Kostet schon ein wenig mehr. Aber das waren für mich so die ersten Ansatzpunkte, um da einfach weiterzukommen.
Gab es Vorbilder zu der Zeit, an denen du dich orientiert hast?
Ich sag mal, bei uns war natürlich der Maßstab immer, wer kommt in den Zelten an. Da hast du jetzt zum Beispiel da natürlich die Trachtkapelle Mühlhausen gehabt, du hast damals die Alvachtaler gehabt, ja. Miglau zum Beispiel, also waren etliche Blaskapellen, die da schon führend waren und in Zelten einfach auch Abendprogramme gespielt haben. Auf der böhmischen Seite gab es da noch nicht viel. Ne? Und jetzt, wenn ich natürlich weiter nach oben schaue, Vorbildfunktion, klar, Egeländer, Robert Bayer, Hubert Wolf, Rolf Schneebiegel, an denen hat man sich so, schon orientiert und hat die einmal beim Live-Auftritt angehört und war natürlich beeindruckt, sowas. Ja. Tschechen waren ja damals alle noch nicht auf unserem fränkischen Markt zu Hause. Das erste war dann mal Veselka irgendwann mal zu Grenzöffnungszeiten. Aber das waren für mich so die Vorbilder. Und auf der anderen Seite natürlich auch wenn man es mir nicht so denkt, ich war immer nach allen Seiten offen. Auch konzertant habe ich mich informiert, nicht nur wegen meinen Dirigentenkursen. Was macht Unter Bleichfeldt, Körnach, Werneck und solche großen Vereine? Was machen die beim Konzert? Was kommt alleweil an? Willst du nicht in der Richtung auch wegen mehr machen, was ich auch versucht habe, ne?
Woher kam der Drang, alles so anzupacken? Also Dirigieren, Jugend, Technik. Also da muss ja irgendwie was in dir sein, dass du sagst, okay, wenn es sonst keiner macht, dann mache ich es halt.
Gab es damals sicherlich wenige, die diese ganze Schiene gefahren sind. Ich habe halt einfach gemerkt, die Musik ist so vielseitig und wenn ich selber dürfte, wie ich möchte, würde ich es heute noch so machen. Ne? Das hat mich einfach fasziniert. Jetzt die Stimmung im Zelt, dann haben wir damals ja Showprogramm mit Umziehen, alles Mögliche gemacht. Dann hast du ja wirklich dir die Mühe gemacht, am Freitag Schlager der Woche auf Bayern 3 aufzunehmen, ne? Und dann zu schauen, was ist denn allemal in den Charts. Und da gab es dann nur so einfache Halteversionen, die die Musikvereine so gespielt haben, die Fischer von San Juan und weiß der Herr, was das geklungen hat. Ne? Und da hat man sich wirklich Gedanken gemacht, Mensch, was käme jetzt im Zelt an? Hat sich da hingesetzt, hat die Kassette dann vor- und zurückgespielt, bis das Band gerissen ist und rausgehört, was spielt der E-Bass, was spielt die Gitarre, ein Text rausgehört. Alles ganz mühsam, dann hast du wieder einen Titel gehabt, dann hast du erstmal die Disco-Besetzung aufbauen müssen. Ne? Wer könnte den E-Bass lernen? Macht einer, wenn geht dann? Keyboarder, haben wir kurz unsere Ulrich früh gehabt. Wer kann es denn singen? Und so sind wir auch mit dem Bruttosozialprodukt irgendwann mal, ich weiß nicht mehr, 78, 80 irgendwann da eingestiegen. Und das war halt die Zeit, wo du sowas Albachtal und Co. machen musstest, wenn du abends Unterhaltung machst, dann ist halt Stimmung und das ganze Moderne damals total im Kommen gewesen. Ne? Ich habe mir aber trotzdem dann recht früh gesagt, ich will es nicht. Also diesen Effekt, ich gehe ins Zelt rein und alles batscht nur noch und ist auf den Tischen und ich kann keine Musik mehr machen. Und da habe ich mir damals schon das Ding rausgenommen und gesagt, nee, nee, ich höre mit Böhmisch oder Blasmusik auf. Ich mache das die erste Stunde, solange es geht, und habe dann leicht angefangen, Kastelroder und etwas Stimmung. Dann nach der Pause wieder Blasmusik durch. Da war man natürlich verrufen, so auf diesen legendären Weinfesten, selbst zu Hause in Herrgotshausen, da ist mal dran gemessen worden: guck mal, die Albachtaler, die ziehen da durch und ihr macht immer wieder eure Beerdigungsmusik da und solche Sachen waren dann die Stimme. Ne? Aber im Endeffekt war man deutlich breit aufgestellt und du hast Termine kriegt, du bist auf so vielen Festen rumkommen und klar, da ist das ankommen, da ist das ankommen, aber das war mit Sicherheit auch der Grundstock, dass wir später böhmisch Erfolg gehabt haben, weil wir das damals halt schon nie vernachlässigt haben.
Okay, mal ehrlich, Fortbildung klingt erstmal nicht so aufregend. Aber was, wenn Fortbildung bedeutet Wolfgangsee, Herbststimmung, Gleichgesinnte und du lernst dabei noch was für dein Instrument? Willkommen bei der Woodstock Academy. Das ist das Lernformat des Woodstock der Blasmusik und es trifft genau diesen Sweet Spot zwischen echtem Musikunterricht und festivalartigem Vibe. Ende Oktober rund um den Wolfgangsee in St. Gilten, Strobel und St. Wolfgang treffen sich all die, die Musik nicht nur spielen, sondern auch fühlen wollen. Das Angebot? Super vielfältig. 25 Instrumente und Interessensgebiete, Workshops, Einzelunterricht, ein Musikantenstammtisch und unterrichtet wird von echten Meisterinnen und Meister ihres Fachs. Blasmusik, Volksmusik, Tanzelmusik, alles dabei. Du baust dir deinen Stundenplan selbst zusammen. Alles kann, nichts muss. Egal ob Profi oder Hobbymusiker, hier bist du genau richtig. Und jetzt das Beste. Als Hörerin oder Hörer dieses Podcasts bekommt ihr 10% Rabatt einfach beim Buchen den Code Academy on Air. In einem Wort Academy on Air eingeben. Mehr Musik, weniger Zahlen. Das Ganze ist gültig bis zum 31. Juli und für mehr Infos findet ihr den Link in den Shownotes. Wie schafft man es jetzt in jungen Jahren, einen Verein so hinter sich zu vereinen, dass selbst wenn so kritische Stimmen kommen, die sagen, nee, nee, mach du. Wir gehen mit.
War zu der damaligen Zeit, 80 Jahre, nicht schwer. Muss ich einfach sagen, weil ich war jetzt in Anführungszeichen einer der Ältesten, aber da waren mal grob zwei, drei Ältere dabei, die anderen waren alle mein Alter oder leicht drunter. Also es war schon eingeschworener Haufen, der dann gemerkt hat, Mensch, es macht Spaß, es funktioniert. Klar, mal einzelne aufgehört, so wie es immer mal ist in so einem Vereinsleben. Aber das war definitiv, wir haben Termine gehabt, wir sind angekommen, es ist vorangegangen. Das war eigentlich jetzt nicht so eine heutige Zeit, hast du mehr Kritik. Also es war damals wesentlich einfacher, das umzusetzen, was du vorgehabt hast.
Okay. Aber woher kam dann auch so dieses, okay, wir nennen uns um, wir machen vielleicht ein anderes Logo, so dieses Professionalisieren, das hätte, also warum macht man das als Verein?
Gut, natürlich will man sich schon abheben von den anderen. Und die erste Konsequenz war damals, wir hießen auch Musikverein und heißen heute noch Musikverein Herrgotshausen. Ne? Und haben uns dann schon, ach, was 83, glaube ich, umbenannt in Herrgotshäuser Musikanten. Nicht, weil das eh keine Musikanten, sondern einfach gesagt haben, das ist halt so allerwelts Musikverein, ne? So einer, der halt da überall spielt. Und professionalisieren, man muss nur mal im Zurückblick unser jetziger Ehrenvorstand, der Heinrich Krimling, der hat es ja da, 20, 25 Jahre gemacht, nebenbei Landwirtschaft. Uns ging das schon auch in Anführungszeichen Amateur zu, selbst ich mit Weinberg, und wir haben den auch einen landwirtschaftlichen Betrieb gehabt, mein Vater, meine Eltern. Bei uns war das oft so, wir waren am Samstag noch bis 5 6 aus Acker haben gedroschen oder Heu gemacht, Hemd geduscht, wenn du gerade noch dazu gekommen bist, in die Trachtnei. Dann habe ich damals sogar mein Bruder, wir haben nach den ersten Hänger gefahren, sind nach auf welchen Weinfest gefahren, haben es da durchgeknürt und eine halbe Stunde später bist du auf der Bühne. Ne? Also von wegen professionell, das lief schon mit gewaltigem persönlichen Einsatz. Ja, die Professionalität oder dass es dann alles ein geordneter und strukturierter im Verein ist, kam nach und nach natürlich auch mit unseren böhmischen Abend, denn dann bist du auch irgendwo mal im Fernsehen dabei gewesen, hast mal erste CD gemacht, dann kommt alles so, ich denke mehr oder weniger automatisch nach und nach oder durch die Leute, die halt dann vorne dran sind. Ne?
Wann kam die Entscheidung zu sagen, okay, wir machen einfach nur noch die böhmische Schiene, wir lassen dieses Showprogramm weg und konzentrieren uns auf das?
Die kam dann so 2006, 2007 rum. Da sind die Stimmen halt lauter geworden. Mensch, da dem Affenspiel im Zelt, ne, und stundenlang Batsch und die Hände klatschen und ich habe nichts zu spielen. Und dann, ja, ist halt das überhand worden, mehr oder weniger. Wobei wir unser Programm nicht verändert haben, aber da waren halt die Leute in einem anderen Alter, auch die guten Musiker. Und im Endeffekt ist dann eigentlich darüber abgestimmt worden und die Entscheidung ist halt getroffen worden. Wir hören jetzt mit der Schiene Stimmungsmusik und vor allem mit der modernen, mit der Disco-Musik, mit Klampfen, Keyboard, Orgel, hör mal auf. Und war für mich kein einfacher Schritt, war ich eigentlich im Endeffekt nicht dafür, das
Ehrlich?
aufzugeben. Ne? Ja, definitiv nicht. Ich war da nicht der Treiber.
Warum?
Ich dick heute noch so und sage, ich mache alles gern. Also nach Corona haben wir jetzt sogar tatsächlich wieder mal zwei, drei Schlagergottesdienste gemacht. Sau stark für mich. Die alten Dinge wieder mal raus. Du hast so viel Zeit reingesteckt und hat da wieder Spaß gemacht, sowas aufzuführen. Ne? Klar haben wir mit dem Böhmischen ganz, ganz anderen Erfolg, aber haben wir jetzt zum Jubiläum vor letztes Jahr auch wieder mal ein richtiges Konzert gemacht mit Phantom der Oper, Dichter und Bauer. Hallo, tolle Musik. Ne? Wir haben jetzt vor kurzem eben noch, ja, am letzten Sonntag zum Beispiel, Weißen Sonntag, Weckruf gespielt. Da sind auch 15 früh da. Da spielen wir Osterlieder, Marienlieder, da haben wir drei, vier verschiedene Kirchenlieder. Gibt es auch die Leute schon wieder, die sagen, warum spielen jetzt das und das Heft dann nicht? Aber auch die Kirchenmusik mache ich wahnsinnig gern. Das habe ich auch versucht, an die Jugend, an die Herrgottshäuser weiterzugeben, dass es uns wichtig ist, dieses Brauchtum aufrechtzuerhalten. Nach frühen Sex kann man seinen Spaß haben. Wir machen dann seit Jahren früh noch sogar eine schöne, einfache Polka dazu. Sind die zwei Schlagzeuge da, dann kommt noch ein Lausitzer Märschl am Schluss. Ne? Macht wahrscheinlich keiner zu solchen Anlässen, aber alles so Punkte. Da ist der Brandschnacher dabei, dass man sagt: Hopp, das machen wir auch zusammen. Ne?
Du sagst, Brauchtum ist dir wichtig, warum?
Ich bin ein Dorfmensch, schon immer gewesen und weiß nicht, ich bin so aufgewachsen. Ja, also ich könnte es. Ich definitiv in der Stadt würde ich mich nicht wohlfühlen. Und man sieht ja, was heutzutage nach und nach auf den Dörfern verschwindet. Nicht nur das Vereinsleben geht zurück. Viele Junge ziehen weg in die Städte. Und ich habe da schon, also es ist in der heutigen Zeit auch Bedenken zu sagen, boah, geht damit viel Kultur auch verloren. Was wir alles in der Jugend gehabt haben, das Lustige, das Gesellige, bleibt das alles erhalten. Und darum, also war ich schon immer Verfechter von diesem. Was all dies muss nicht schlecht sein, ne?
Wie schwer ist das jetzt bei euren Jugendlichen, die anzuhalten, dass die da mitziehen? Bei diesen ganzen traditionellen Brauchtumssachen?
So und so. Also es gibt welche, die ziehen da voll mit durch. Ich habe zum Beispiel auch bei uns so in der Florian, der ist sowohl Organist, der komponiert da schon längst, ist so 2020, 25 rum. Solche Leute sind voll dabei, sind engagiert, fast mehr wie manche Alten. Ne? Dann hast du aber in den letzten 10, 15 Jahren haben wir schon immer was dafür getan, dass in Herrgottshausen gerade die Musikerkinder nachkommen. Und leider Gottes hat man da doch, ich sag mal, 80%, die gedacht haben: Ja, das, was meine Eltern machen, das will ich später mal nicht mehr lange, so ab und zu mal zu spielen und ab und zu mal zu proben. Alles geschlechte Leute, auch sind jetzt nach München gezogen. Und da ist uns das bei vielen nicht gelungen, den Spirit oder die Begeisterung rüberzubringen. Die erkennen das an und sagen, ja, ne, aber nee, ich sage jetzt nicht, machen ruhig einen Job, aber ich mache da lieber Fußball in der C-Klasse oder A-Klasse, was auch immer. Und ich spiele ab und zu mal mit. Und wir haben immer noch die jungen Herrenshäuser, sehr, sehr erfolgreich. Können wir später noch drüber sprechen. Aber konkret zur Frage, es gelingt und gelingt nicht, das hängt von den Menschen ab.
Okay. Ein Baustein wahrscheinlich in eurer Geschichte und wahrscheinlich auch Meilenstein ist natürlich wahrscheinlich der Gewinn der Europameisterschaft 2000.
Ja, definitiv. Kann man so sagen, ja. Wir haben zwar vorher schon ja, zwei, drei CDs gemacht, wo du, ich sag mal, aufwachst, ne? Also so spielst deine Auftritte, Termine, machst öffentliche Dinge und Publikum lobt dich und sagst, alles gut. Dann gehst du mal ins Studio und dann geht es so langsam mal los mit Einstimmen und wie, was. Wir haben nicht genau genug gespielt. Aber ich erinnere mich noch daran, die erste Aufnahme beim Städtli damals, Studio 80, da haben wir am ersten Tag so abends um 4 rum die Basitschka-Polka gespielt und da sagt auch wirklich der Wolfgang Städtli, also das könnt ihr vergessen, das braucht ihr nicht aufzunehmen. Und uns keiner kapiert, warum. Warum denn? Wir können das doch, sagen, jederzeit solche können. Ne? Wird man heute wahrscheinlich anders sehen. Aber das waren ganz wesentliche Punkte, dass du dann gesagt hast, nee, nee, also da bleibt man dran und nimmst da die Tipps mit von so einem Studioergebnis. Was war denn in Ordnung? Lernst du zu, stimmst du deswegen mehr ein, machst du wegen mehr Einblasübungen? Und im Endeffekt war dasselbe bei der Europameisterschaft, wo wir uns natürlich auch vorbereitet haben, genau mit der Besetzung, wirklich die Stücke in die absolute Tiefe gegangen sind. Auf was kommt es denn an? Ne? Da hast du natürlich definitiv einen Ansporn gehabt, hast doch gewonnen. Klar, magst du nächstes wieder mit. Waren entscheidende Punkte, jetzt gerade in der böhmischen Musik voranzukommen.
Wie lange habt ihr euch vorbereitet?
6 Wochen, sag ich mal. Ich war noch nie, ich bin so groß von, sag ich mal so, mit unserem vorigen Dirigenten hat man damals 3 Währungsspiele gemacht. Und es ist so bei mir hängen geblieben, dass man da die kleine Festmusik in einem Dreivierteljahr, ich glaube, 24, ich habe da Statistiken geführt, was über den 24 Mal geübt haben. Und der Rhythmus der Freude oder was ist eine Premiere an die, keine Ahnung, 35, 40 Mal, jede Probe das Gleiche. Und also wo ich den Dirigentenstab habe, habe ich gesagt, nee, ich will es der Musiker nicht zumuten, dieses nochmal, 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 nochmal. Und jetzt auch für den Graber in Kempten vor kurzem. Also ich sage da immer, nee, nee, nee. Ich will keine Show, ich will nicht was vordrücken, was wir nicht sind. Wir machen das 4 Wochen konsequent. Dann mache ich natürlich auch Registerproben, untere Wochen was, ziehe es in der letzten Woche auf 2, 3 Proben an, fertig. Also das Lang für dieses Ding ist nicht meins.
Okay, und wie sehen dann so Proben bei dir aus?
Gut, es muss natürlich mit einem Konzept stehen, was spielst du? Wo sind die Schwachstellen? Also ich bereite mir für Probe schon vor, dass ich sage, was ist denn heute der Schwerpunkt? Und du weißt natürlich von Dirigentenkurs, was für Stück magst du am Anfang, was magst du am Schluss nochmal, dass die Leute noch was Gutes mit heimnehmen. Und ansonsten bringst du natürlich die Stellen ab, wo die nicht passen. Jetzt heute geht es natürlich mehr um das Gesamte, ob es jetzt Dynamik ist oder die Exaktheit oder im Takt oder welches Register hat einen Vorrang. Aber damals zu der Zeit ging es natürlich in erster Linie mal darum, dass jeder das spielt, was drinsteht. Ne? Ob es die Artikulation ist oder die Stimmung immer wieder abgebrochen und ja, in der Registerprobe auch gleich richtig gesetzt. Wie siehst du später beim. Weil ich habe damals bei den ganzen Europameisterschaften habe ich umbesetzt. Ich sehe es auch heute noch so, wenn du ohne Anlage spielst, tue ich oft anders mich hinsetzen wie mit Anlage. Weil ich sage, wenn du unten, das war auch die Ergebnis von so Europameisterschaften, dass oft das Schlagzeug übertönt in manchen Räumen klingt, wenn es noch vorne dran sitzt oder die Tuba spielt auf die Decke und du hörst über nichts mehr. Und da habe ich mir schon mal Gedanken gemacht, was setze ich denn so, dass es dann räumlich mit Abstand trotzdem voll klingt. Ne? Also auch solche Sachen probiert und sich dann wieder eingespielt, dass es halt eine andere Situation jetzt ist, wer sitzt denn wo?
Wie hast du gesetzt?
In dem Fall zum Beispiel die Tuba rechts außen. Die Noren dann vor der Tuba, alles rechts, ne? Und Soundtrompeten, dass die hinten raus spielen, Schlagzeug auch möglichst hinten und Holz vorne in der Mitte. Also, dass halt jeder gerichtet praktisch ins Publikum spielt. Für solche Sachen, ne? Jetzt bei Corona habe ich es gleich wieder gemacht. Weil das hat ja die Erfahrung gesagt, durch das weite Sitzen hast du die Tuba hinten drin, hast du manchmal nur einen da, der geht ja völlig unter, ne? Also, da bringt das schon was. Du hast da vom Dirigat mehr Arbeit, weil so ein Schlagzeuger sagt, ja, der ist ja ewig weit weg. Wo sind denn die anderen, die mit mir spielen? Aber ist machbar.
Okay. Würdet ihr das heute nochmal machen oder schaffen?
Die Meinung ist geteilt. Also, wir haben jetzt eben in Kempten das zum Beispiel wieder mitgemacht bei dem Grand Prix, letztes Jahr im Herbst, weil die Jugend, ich habe jetzt so, ich sag mal grob, an die 8 bis 10 jüngeren Semesters, also unter 30, die sind natürlich heiß auf sowas und Sachen auch bei Festivals, alles, lass es doch mal mitmachen. Ne?
Ja.
Die Alten sagen natürlich, was willst du denn gewinnen? Dreimal Europameister, du kannst doch nur verlieren. Ne? Aber es hat es letztes Jahr gezeigt, wir sind jetzt zwar im Camp nur, also Zweiter, Dritter, Vierter gewesen, keiner weiß, ja, es gab einen Sieger. Und im Endeffekt hat man auf der Heimfahrt zur Gaudi wie schon lang nichts mehr, ne? Weil halt einfach der ganze Haufen wieder davon profitiert hat und hat gesagt, nee, komm, also wir lassen es dann unerkriegt. Wir haben unser Zeug gut gemacht und haben es gut vorbereitet. Es hat uns was gebracht. Also ich schließe es nicht aus. Gute Idee, nehmen es mal mit. Also ich bin nicht abgeneigt, nee. Weil es geht da nicht jetzt nur um ersten Platz machen. Ne? Klar ist so Enttäuschung danach ein wenig da, aber wenn die Mannschaft davon profitiert, ja.
Also die Frage, die ich mir natürlich auch stelle, ist, wenn ich dann höre, die allen sagen, okay, wir haben ja schon dreimal gewonnen, aber es ist ja jetzt rein faktisch nicht mehr das gleiche Orchester. Dadurch, dass ihr ja ein Verein
Nee.
seid. Also ist ja jetzt auch ein bisschen schwierig zu sagen, wir haben den Europameister gewonnen. Also weißt du, wie ich meine? Das ist ja jetzt.
Ja, das ist rum. Du, das war 2000 bis 2003,
Ja.
ne? Das kann man noch erwähnen und ist für die Werbung gut, aber Fakt ist, es ist jetzt eine andere Zeit wie damals. Inzwischen hat, glaube ich, die EM nichts mehr so diesen großen Stellenwert, wie es damals so die erste Zeit war. Es gibt ja so viele Festivals. Ich habe natürlich den Unterschied zu so vielen anderen, wir sagen immer mal so zusammengewürfelten Haufen. Ich habe schon noch diesen örtlichen Verein. Wenn es dann wochenweise Sonntag gespielt wird, dann trifft sich der Herrgottshäuser Stamm zwei, drei vielleicht für auswärts. Und ansonsten haben wir hier schon noch grob, ich sag mal, unsere 15, 18 Leute, die in der Ortschaft wohnen, die schon ewig mitspielen. Ne? Und die haben das ja alles mitgemacht. Also es ist schon noch dick verwurzelt, da haben wir mitgemacht. Also es ist nicht so, dass die halbe Mannschaft durcheinander gewürfelt ist. Ne?
Aber wie ist das, wenn man jetzt so 2000 gewinnt, man, dann gewinnt man das Ding noch zweimal, dann geht es richtig ab, der Name wird ziemlich groß und dann ist ja trotzdem, ist es ja noch ein Verein. Ihr macht trotzdem noch Kirchensachen, ihr spielt
Ja.
Ständchen. Und dann gibt es Leute, die von außerhalb kommen, weil sie wollen mehr spielen. Das macht irgendwas. Das ist ja super schwierig unter den Hut zu bringen. Also auch die Messlatte oben zu halten.
Ja. Das ist also die Leute, die von auswärts kommen, hat mehrere Seiten. A, gibt es welche, die einfach mehr oder weniger zulaufen, sprichst mal in der Bar beim Auftritt irgendwo, ey, hört einmal Bock, hab gesagt, komm mal in die Probe, einfach schauen wir mal, ne? Rumgedreht ist mal irgendwo die Besetzung ein schwach, jetzt im Moment haben wir Tuba ein Problem, Holz haben wir mal gehabt, dann guckst du dir natürlich um, was gibt es für Möglichkeiten, wer könnte da mitspielen, aber es läuft viel über die Mundpropaganda oder ausprobieren, jetzt holst du mal Aushilfe. Im Endeffekt hast du natürlich genau das Thema. Es gibt aber ich sag's mal so, du brauchst nicht in der heutigen Zeit mehr zu unterscheiden zwischen wer wohnt im Dorf, wer ist für auswärts. Also ich habe das weg seit Corona. Ich sehe es mehr oder weniger so und sage, wir sind zwar Herrgottshäuser-Musikanten mit der örtlichen Bezeichnung, aber du hast hier diese Kapelle mit einem guten Management, wir haben gute Kompositionen, wir haben einen Ruf, wir haben Auftritte. Und wer bei uns mitspielt, gehört zu dieser Band, zu dieser Vereinigung dazu. Und die Auswärtigen, mit denen habe ich halt von vornherein einen Deal und sage, du, bei uns wird keiner reich. Ja? Wir haben ja unsere Termine, das ist unser Fokus, Spaß ab und es hilft jeder beim Auf- und Abbauen mit, gehört dazu. Genauso, wenn du jetzt was Örtliches hast und es ist Notemann bei Beerdigung, kommen auch teilweise die Auswärtigen. Gibt es welche, die kommen mehr, welche, die kommen weniger. Das ist natürlich, ich sage mal, die Balance. Wann muss, wenn er von auswärts kommt, wann nicht? Ich habe natürlich immer noch mich als Vorbildfunktion und die werfe ich schon oft in die Waagschale und sage, also ich bin schon enttäuscht von der Einstellung. Ich fahre zum Kirchenliederauftritt oder bei Corona 100 Kilometer, 50 hin, 50 her aus Hohenrot und andere haben vielleicht nur 5 Kilometer. Habt ihr da kein schlechtes Gewissen? Ne? Und klar kann man jetzt so sagen, oh, gib mir mal Arsch vorbei, ne? Aber das ist halt die Vereinsphilosophie, zu sagen, klar, sind wir der Verein, der das alles Ständchen aufrechterhält. Aber wir haben da schon also richtig viele, die auch von weiter draußen kommen. Also wir haben keinen mit groß über 40 Kilometer oder sowas, aber die sagen, nee, ich bin dabei, komm
Okay,
nach, ne?
weil das stelle ich mir ja grundsätzlich schwer vor, dass dann halt die auch die kleinen Sachen spielen, irgendwann sagen, ja gut, ich mache hier die ganzen Sachen und dann gibt es welche,
Ja.
die suchen sich nur die schönen Sachen raus, wenn man irgendwie wegfährt, im Zelt spielt und ja.
Ist eine Problematik, die definitiv da ist, aber A, muss man ansprechen und B, gibt es da doch diesen, ich sag's mal, Gruppenzwang, ne? Wenn man einfach merkt, Mensch, da sind eigentlich fast alle da, nur da ein paar so, dann rumort es natürlich, aber da nehmen sich manche Musiker und ich finde es auch gut, kein Blatt vom Mund und sagen mal sowas laut.
Okay.
Ne? Gehört auch dazu.
Was wir bisher so ein bisschen ausgeklammert haben, ist das Komponieren? Wann kam das bei dir?
Eigentlich schon mit Einstieger. Also ich habe 1973 angefangen, Flügelhorn zu lernen und habe schon einen Monat später gesagt, Mensch, mir gefällt das von dem Hubert Wolf, dieses jeder Tag bringt neue Hoffnung. Und habe da mehr oder weniger mit dem Flügelhorn, mit dem Esson von meinem Bruder schon versucht, diese Melodie irgendwie rauszuschreiben. Ne? Mhm. Und habe tatsächlich dann schon, weiß nicht, halbes Jahr später angefangen, zur Polka zu schreiben, Fröhliches Volk, Melodie. Ne? Mhm. Irgendwie zwei Stimmen dazu, mit Kassettenrekorder aufgenommen, habe ich so 4, 5 Jahre gebraucht, 75, 78, 76 war das irgendwie mal fertig. Und war so der Grundstein, wo ich mich schon mit beschäftigt habe, was muss ich hinschreiben, damit am Schluss das rauskommt. Ach, das Thema Tuba, ich hatte da keine Ahnung davor, was schreibe ich denn dem Karl Neiders, der am Schluss dann so greift und so spielt. Ne? Ich habe ja nur mal Flügelhorn gehabt. Und habe eigentlich, ja, als Analphabet oder wie, ich habe einfach gesagt, mach das mit dem Flügler, nehme die Stimme nacheinander auf. Und ja, die Polka ist alles in Dur, alles 1, 4, 5. Aber es war völlig überzogen. Also ich habe überall zu viel reingeschrieben, überall hat es gerappelt und so. Hat man natürlich dazu gelernt. So habe ich dann wieder mal das Nächste angepackt. Also ich schreibe heute eigentlich immer noch sehr auftragsbezogen. Ne? Also da hat einen Geburtstag, da ist irgendwie aktueller Anlass. Bei Corona habe ich fast jeden Monat was geschrieben, was ich gesagt habe, ist das auf die Schnelle mit schnell mal anspielen vor dem Gottesdienst denkbar mit 10 Leuten. Dann nach und nach habe ich die Sachen auf große Besetzung auch erweitert. Oder ich habe etliche Sachen in Kirchenmusik geschrieben, da bei Corona auch für neues Gotteslob, Anhang mit Schlagzeug für die 10er Besetzung. Rumgedreht habe ich auch für einen verstorbenen Pfarrer in Hohenroden richtig großen Trauermarsch geschrieben. Ich schreibe liebend gerne sowas wie jetzt Münder Freiheit, solange man Träume noch leben kann, habe ich jetzt für uns sozusagen arrangiert oder Elute auf fränkische Version und solchen großen Dinger oder ach, Schürzenjäger inzwischen, wo ich einfach sage, das könnte man gerade brauchen, sowas macht der andere im Moment gar nicht. Ne? Oder ich suche jetzt im Frühjahr noch so einen Titel, was ich sage, Mensch, da ist doch was, das klingt so ähnlich wie zum Beispiel Dompfaff, ne? Habe ich ein Stück gemacht, bewusst angelegt, nennt es Pfeife auf die Sorge und sagt, oh, sehr vieles identisch. Oder letzter mit dem Mosch-Jubiläum habe ich natürlich richtig viel mit beschäftigt. Habe gesagt, was willst denn du jetzt machen? Alle anderen machen jetzt auch schon den Titel und die Gassenhauer und so weiter. Da haben wir zum Beispiel mit Michael Zäufer, da habe ich zusammen eine Potpourri gemacht, Mosch-Mischmasch. Haben wir 47 Titel in 4 Minuten reingesteckt. Und praktisch alles nur so 3, 4, 5 Sekunden angespielt und das nächste wieder schlagartig Wechsel von Polka auf Walzer auf Marsch, Donutwechsel. Und so suche ich halt immer wieder nach neuen Ideen und sage, was könnten denn jetzt die Musiker oder das Publikum brauchen? Deswegen hat zum Beispiel Lechner Trompeten. Ich habe aber richtig gute Trompeten. Ich habe gesagt, die jammern immer, sie haben nichts zu tun. Machen wir so eine Nummer, Brassaranga, tolles Arrangement. Und so bin ich halt immer auf der Suche nach Ideen. Es kommen rumgedreht auch mal Aufträge. Jetzt Oppenhausen hat gesagt, wir haben einen Ehrendirigenten, der wird 90, kannst du jetzt schnell was schreiben, das so klingt wie alte Kameraden. Ja, machen wir sowas mal, ne? Geht in 8 Tagen, wenn man mal, ich sag mal, die Ideen und die Zeit dafür hat. Ne? Mhm. Und das ist auch bei mir, Gott sei Dank, das Plus. Ich habe mit Ideen also überhaupt kein Problem. Wenn jetzt mir eine Sache wird, ich brauche morgen einen Titel, gehe ich bei mir in Auslauf und Serum und sage, ich kriege ihn hin, ne? Nur von der Ideengebung her. Und das ist auch das, wo ich so in mir verinnerlicht habe, so dieses, ich sag mal, ich bin jetzt gewandeltes Lexikon, aber ich habe halt mich früh schon beschäftigt, was spielt der Mosch, was spielt der Bayer, Burgenländer. Heute bin ich vielleicht nicht mehr ganz am Laufen mit den ganzen kleinen Besetzungen, aber ich habe unwahrscheinlich viel im Kopf halt und kann auch relativ schnell entscheiden, das klingt doch wie das oder das klingt wie das. Und dann musste wirklich was ändern, du hast da nur 12 Töne, dass was Neues rauskommt. Aber Da bin ich also, muss ich sagen, ja, es gelingt mir immer wieder gut zu sagen, will ich eine Kopie, will ich was Ähnliches oder ich will was wo ich halt meine, das war noch nicht da. Ne? Mhm. Und ich kann es dann nur so bestätigen, wie der Franz Watz mir schon früh gesagt hat, es gibt nur 12 Töne, du kannst die Musik nicht neu erfinden. Und ach, so man den Ernst Mosch im Nachhinein zu den Interviews hört, war ja doch oft der Ursprung, wenn du eine gute Melodie hast, dann brauchst du diesen ganzen Schnickschnack nicht. Ne? In jungen Jahren habe ich natürlich auch viel Taktwechsel und da wieder Oktavenei und da rabbelt es in der Begleitung. Heutzutage sage ich oft, Mensch, wenn der Titel schon klingt, die Melodie ruft, ey, was willst du mehr? Ne? Also es kommt natürlich die Erfahrung dazu Und bei mir natürlich das Plus, ich kann alles, was ich schreibe, in der nächsten Probe ausprobieren. Und kann er nochmal hin und kann es auch ab, ändern nochmal was. Ne?
Schreibst du aus dem Kopf oder spielst du es auf dem Flügelhorn oder auf dem Klavier? Wie machst du es?
Wenn ich einen Titel habe, dann wird er erstmal aufs iPhone aufgesungen. Habe ich wahnsinnig viele Dinger drauf. Und dann die nächste Variante ist bei mir eigentlich gleich. Ich setze mich an den PC, ich habe Sibelius als Programm und klopfe mal Melodie rein und gucke dann, passen denn die Tonarten so, wie man es vorstellt. Also hat es seinen Effekt jetzt mit 3B im Trio, wie hoch will ich denn am Schluss rauf, will ich einen ruhigen Schluss haben. Ne? Das ist für mich dann die nächste Überlegung. Aber ich habe leider Gottes, was mein Sohn jetzt vorhin gerade gemacht hat, ich habe leider nie Klavier, Tasteninstrument gelernt. Also ich gebe definitiv noch mit der Maus jeden einzelnen Ton ein. Und dann, gut, dann entwickelt sich das Ganze. Magst du da Harmonien, magst dann Holz, Trompeten, am Schluss Schlagzeug, Horn dazu. Und ja, ich bin schon recht gut jetzt vorankommen, sag mal so, heute kann ich in der Probe schon eigentlich sagen, ich habe manchmal gar nichts mehr geändert. Ne? Also rein, die erste Zeit war es natürlich definitiv so, da hast du diese Möglichkeiten nicht gehabt, hast du das alles im Kopf zusammengesponnen und hast später, später gesagt, hopp, ist das Ding noch da, diese Melodie? Oh, ist noch da. Dann ist vielleicht gar nicht so schlecht. Eine Woche später noch einmal, so ist meine Sonne geht auf entstanden. Ne? Ich habe die mir nie irgendwo draufgesungen und so irgendwie nach einem Jahr habe ich gesagt, jetzt habe ich da einen ersten Teil, einen zweiten, ein Trio. Jetzt vielleicht machen wir uns doch mal ran und schreiben das irgendwie mal auf. Ne? Ist, denke ich, heute noch ein Garant dafür, wenn du was behalten kannst, dann ist was dran. Ne?
Ist schön, dass du die Sonne geht auf selber erwähnst, dann habe ich somit die Überleitung hiermit. Also das ist quasi ein Stück, das über einen langen Zeitraum entstanden ist. Das war eigentlich gar kein Plan zu sagen, ich mache jetzt einen Marsch.
Nee, nee. Ich war damals noch in der Oberpfalz auf der Arbeit und sagen wir so, längerer Weg vom Auto bis zum Büro. Hast du Zeit, deine Gedanken wegen schweifen zu lassen? Ich meine, kommt man halt so mal dieser Trio-Teil, ne? Und da war es immer halt 2 Wochen eher dunkler im Frühjahr, Herbst, wie bei uns da im Unterfranken. Und tatsächlich, irgendwie, wo das Dreh mal fertig war, ging die Sonne da auch mal früh auf und habe ich die Idee schon mal gehabt. Also die Sonne geht auf und dann war natürlich der nächste Schritt, oh, ich kann noch keinen Satz machen als Titel. Ne? Das war schon mal damit ungewohnt. Und alles andere ist dann nach und nach entstanden beim Heu machen oder weiß nichts mehr im Weinberg, wo war immer. Ne? Also es ist ein Stück, das über 2, 3 Jahre entstanden ist. Und im Endeffekt war dann der Knackpunkt Aufnahme, so willst du den Marsch aufnehmen oder nicht. Dann war es wieder wie üblich spät, 2, 3 Wochen vor der Aufnahme, ich glaube, es war 97 Dezember, kamen dann die Noten raus, wo natürlich die Musiker erst mal gesagt haben, oh gut, das hat er denn jetzt da wieder geschrieben, ne? Moll und so schwer das Holz und alles und das will er noch aufnehmen. Schlagzeug-Solo haben wir damals auch im Studio natürlich ein paar Versuche gebraucht. Ne?
Warum ist der Formablauf anders? Das ist ja nicht typisch Marsch. Du, also springt ja schon in der Form rum. Das gibt es ja so eigentlich gar nicht. Wie kommt das?
Ich habe mich halt damals daran orientiert und habe gesagt, du hast die ganzen traditionellen Märsche, also einen alten Kameraden damals gehabt, Heidigsburg, solche Punzmärsche, ne? Und oder Florentiner zum Beispiel. Das waren für mich schon die Anhaltspunkte. Rumgedreht war zu der Zeit der Mosch mit seinen Märschen in Gruß an Böhmen, Graf Lamberg oder Neue Böhmische schon, ne? Franz Watz und so, solche Sachen da, ne? Und dann habe ich gesagt, nee, nee, ich möchte wieder so einen richtig alten Marsch machen, so von der Form her, mit Reprise nochmal der letzte Teil noch eine Nummer draufgelegt und der Sache richtig mal scheppert und kracht. Und ansonsten war mir halt schon immer wichtig, dass das Essen was drin hat, dass jedes Register irgendwo eine Glücksstelle findet und sagt, oh, das macht mir Spaß. Und das war auch der Fokus auf dem Marsch zu sagen, jeder soll irgendwo was haben. Da kommt am Schluss nochmal das Piccolo-Solo, dann geht es in der Höhe auf, Schlagzeug, so was. Und so schreibe ich ja heute noch, dass ich sage, ich möchte, dass es kaum langweilig wird. Also ist ein Glückstreffer, das irgendwie geplant. Ja. Und man ganz klar, anhand meiner Gamer-Aufzeichnung und, egal was die Sonne geht auf, es ist so dominierend bei all meinen Kompositionen. Am Wochenende hat es wieder Südtiroler Kapelle in Volkach gespielt mit Pauken. Freue mich natürlich, wenn das so, ich sage es nicht weltweit, aber europaweit so oft irgendwo aufgeführt wird und die Resonanz am meistens dann gerade so Musikersachen im Esson, wo das ist einer von der wenigen Märsche, wo auch mal bei mir was drin ist. Ne? Ja, nicht gewollt, nicht Absicht, ist ja, so entstanden.
Aber ihr spielt es immer noch jedes Mal, oder?
Nee, ich traue mir manchmal das nicht zu spielen. Meistens muss ich es dann doch noch machen. Es ist unser Magenzeichen, ganz klar. Machen wir oft so, fast am Schluss, sage ich mal so, wird davor gerufen. Aber ich erlaube mir auch im Jahr so ein, zweimal, wenn es geht, das wegzulassen.
Wie hält man über all die Jahre so ein, gerade so ein Markenzeichen frisch? Dass es A, nicht langweilig für die Musiker ist, B, nicht einfach dahingespielt ist, weil, oh, das habe ich jetzt schon 200 Mal gespielt. Das kann ja gerade in so einem, in einem Verein ja ganz schnell passieren.
Ja, man muss ein wenig aufpassen, wenn manchmal so Dinge wieder ein wenig einreißen, aber ich sag mal, der Marsch wird fast von den Musikern mehr gefordert wie jetzt von mir, ne? Weil sie merken einfach, das ist unsere Nummer, sie kommt an. Also ich erlebe dann nirgendwo bei den Musikern Gegenwehr und auch, ich sag mal, Identifikation, ob es da hast am Schlagzeug oder sonst was, dass die Leute sagen, den wollen wir sauber und gut rüberbringen. Also dieses, ich muss. Und jetzt dreschen wir es wieder runter. Habe ich vielleicht liegt es an der Komposition, habe ich bei uns noch nie gemerkt.
Okay, das ist natürlich super. Ein Supporter dieser Folge ist Buffet Grandpont, Europas größtem Hersteller von Blasinstrumenten mit Sitz in Markneukirchen und Geretsried. Buffet Grandpont stellt alle Arten von Blasinstrumenten her, vom Schülerinstrument bis zum Profiinstrument. Wenn ihr mal wieder auf der Suche nach einem neuen Instrument seid, weil euer Instrument entweder alt ist oder ihr vielleicht einfach mal auch was Neues ausprobieren möchtet, dann lege ich euch wirklich ans Herz, mal bei den verschiedensten Marken von Buffet Crampon zu stöbern. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Wie würdest du deinen Stil beschreiben? Also ich würde behaupten, ich würde das sofort raushören, wenn das ein Stück von dir wäre.
Freut mich ja. Wie ich meinen Stil beschreibe. Ach Gott. Nee, ich versuche die große Besetzung in Szene zu setzen. Also, dass halt das klingt für das Große und dass es immer wieder interessant ist. Also ich versuche auch immer wieder nicht den gleichen Ablauf zu haben. Einleitungen, ersten Teile, Trio mit langen Noten, sondern ich haue an meinem zweiten Teil mal Klarinettensolo. Ich habe für meinen Bruder einen Marsch geschrieben, der geht voll wie ein Astronautenmarsch mit Bass-Solo los und Schlagzeug-Solo vorher. Also ich ziehe da an allen Stricken und habe immer im Fokus halt, es soll interessant bleiben, es soll irgendwie wieder was anderes sein, es soll den Musikern Spaß machen. Und bevor ich jetzt was schreibe, sag ich, mach einen Abklatsch. Ich bin ja kein Massenschreiber. Ich schreibe im Jahr vielleicht meine, Gott, vielleicht 3 bis 5 Titel, gut, da kommen wir ein Arrangements dazu, was aber wenn so gefragt ist, komme ich vielleicht auf 6, 7. Bei Corona war es wegen mehr, hat man mehr Zeit gehabt. Ich bin nicht der, wo sich raus mit dem nächsten Ding und oft ist auch dann Last Minute, kommt man vielleicht auch zugute, ne? Aber Stil, ich versuche es so auf die Herkulshäuser Musikanten zugeschnitten zu schreiben. Ich bin schon einer, der schreibt in erster Linie für seine Kapelle. Da sind die Stärken, da sind die Schwächen. Es kann heute anders sein wie vor 20 Jahren. Und entsprechend lege ich all das in die Komposition um.
Aber also wenn ich mir so überlege, vor 20 Jahren, 25 Jahren, hast du ja schon Dinge gemacht, die es ja sonst nirgendwo gab. Es hat kein Mosch gemacht und sonst wo. Woher kam so dieses, ja, die Überzeugung, wir können auch die Blasmusik neuer gestalten?
Gut, ich habe mich mit allen beschäftigt, was auf dem Markt ist, schon immer, ne? Gehört, was machen die anderen. Trotzdem habe ich aber spätestens seit den Dirigentenkursen mal so für mich mitgenommen, es bringt ja nichts, dass du den Nachmacher machst. Also, dass du, ob es jetzt die Show im Zelt betrifft oder der Wilfried spielt was so und die spielen so, jetzt machst du das einseits genauso. Ich habe dann schon, also spätestens so bei diesen ganzen Europameisterschaften, CD-Aufnahmen, habe ich irgendwann mal gemerkt, am meisten Erfolg hast du eigentlich, wenn du deinen Weg gehst, ne? Und dann war für mich der Punkt da, zu sagen, nee, schreib so, wie es jetzt mit den Herkulshäusern gut klingen würde und die Mannschaft motiviert. Also nicht irgendwas Neues finde ich, habe einfach jetzt das Personal, den Sound. Was mache ich mit dem, dass ich jetzt, ich sag mal, Ideen umsetzt, ob da jetzt zwischendurch einer mal allein spielt, aber du bist mal Solo spielt, oder ob es jetzt einfach großes Senior ist, wo man sieht, boah, jetzt klatschen sie aber alle mit, ne? Also ich würde da nicht, wenn der Richard hat ja einmal so in seinen Interviews gesagt, oh, das ist wieder typisch Rudi Fischer, mal ein Taktwechsel, dann die Triangel kommt da mal dazu, ein Horn-Solo oder sowas Überraschendes. Ja, das sind so die Dinge, wo ich alles so mitgenommen habe und heute noch gern mache.
Warum hast du dir immer mal wieder Arrangeure mit reingenommen, also Franz Watz zum Beispiel?
Also von Franz Watz habe ich unwahrscheinlich viel gelernt, gerade bei meinen ersten Sachen. Also wenn ich halt gemerkt habe, Mensch, du kommst da nicht weiter, gerade Harmonielehre, dann habe ich gesagt, lass doch mal so einen Profi ran, habe die Melodie selbst gemacht und habe auch mir schon den Gedanken gemacht, wie könnte es denn werden? Dann habe ich den Franz Watz rangelassen und dann kriegst du es zurück und sagst natürlich erst schon mal, oh, so wollte ich es eigentlich nicht haben. Ne? Also man schluckt erst mal, das wird dir vielleicht ähnlich gegangen sein.
Ja, kenne ich.
Na, irgendwie, und man hat mir ja schon mehr vorgearbeitet, hat das Stück fast sogar schon fertig gehabt. Ne? Ich erinnere mich noch daran, Freunde, denkt daran, hat der Michael geschrieben, ich habe ein wenig mitgemischt und dann geht man es am Schluss nochmal Franz Watz und dann kommt es zurück und wir sagen alle, im Endeffekt spielen wir es heute so, wie es der Franz gemacht hat und er hat mit seiner Idee und dem, was er gehabt hat, recht gehabt und für mich war schon das Positive daran, einfach mal nein zu gucken, dann im Nachhinein, warum hat er, ich habe mir erlaubt zu fragen, warum hat er denn was gemacht, warum verändert er da was und da was. Und auch Michael Kuhn oder mit verschiedenen anderen haben wir so Sachen auch mal gemacht. Und ich mache das ganz gern. Eine Melodie gibst du anderen und schau mal, was rauskommt. Man muss aber einfach dann auch ehrlich mit sich sein und sagen, ich muss auch zulassen, dass der andere dann was mit dem Ding macht. Ne? Und im Endeffekt, klar, musst du dir dann deine Meinung bilden, musst du sagen, wie interpretiere ich sie, aber immer noch mal Tempo, mal ausdünnen oder wie präsentiere ich sowas? Live ist live. Aber man lernt immer dazu.
Wie suchst du Repertoire aus?
Schwieriges Thema, ja. Also damit brauche ich immer mehr Zeit. Und zwar, wenn ich mich an meine Anfangszeit erinnere, das war ja einfach, da hat man in der Mappe 120 Nummern, von denen spielst du dann um 30 am Abend. Ne? Mhm. So, jetzt sind es immer noch 30 am Abend und ich bin inzwischen bei 1.700. Ja, jetzt wird es natürlich viel, viel schwieriger zu sagen, was stopfe ich denn in die 3 Stunden, 4 Stunden rein? Und ich stelle mal Repertoire zusammen, also immer auf den Auftritt bezogen. Wie lange spielt man? Mir sieht ein 3-Stunden-Programm aus, an wie ein 4-Stunden-Programm. Wie erwarte ich das jetzt? Ist Publikum, also ist zur Unterhaltung da, trinkt was, isst was und die Herkelshäuser spielen mehr hinten dran? Oder ich habe Hallenveranstaltungen, wo du alles, ist immer die Nadel fallen hörst und selbst in der Moderation also keine Verschnaufpause kriegst. Und entsprechend stelle ich mein Programm mal und sage, heute kannst du mehr Herkelshäuser machen. Oder Besonderheiten. Es gibt ja so tolle Nummern, wo du sagst, die brauche ich im Zelt nicht zu spielen. Da hört man keiner zu.
Das zum Beispiel?
Und vor allem, nur als Beispiel mein Friedenswalzer. Ja? Ich habe jetzt auf der 19 den Friedenswalzer mit einem schönen Text. Und sobald das Stück leiser führt, hast du meist im Zelt die Resonanz, platsch, platsch, 5 Kenner klatschen noch und der Rest rabert und es läuft weiter durch. Oder von mir ein Mosch zum Beispiel, Böhmisch Wind. Das mache ich einmal oder zweimal im Jahr. Dann bin ich gerührt, weil ich selbst auf seiner Beerdigung war. Sag, den mache ich nicht Zeug vor der Hünde irgendwo mal nach der Vogelwiese oder irgendwas. Ne? Also das sind für mich solche Punkte, wo ich sage, oder vom Fluger zum Beispiel da die Streichleinheiten oder was er hat. Ne? Solche Dinge, die kannst du nicht irgendwo mal halt mal machen, weil es am Ende sich gewünscht hat. Da bin ich auch manchmal rigoros, wenn sowas gewünscht wird und sage, nee, passt heute nicht. Ne? Aber also von der Repertoire-Zusammenstellung halt baue ich mal so ein Programm und sage, ich möchte schon die Herkelshäuser immer vertreten haben. Ob es jetzt der Rudi ist, der Michael Zeufel, Florian, egal welcher Komponist, ich will den Mosch dabei haben. Mir tut es manchmal weh, dass ich den Klostermann nicht unterbringe, weil ich den auch so gern spiele und höre. Dann brauche ich natürlich die aktuellen Sachen wie jetzt Feschbengler, Böhmische Liebe. Da gibt es ja so viele Klassenhauer inzwischen. Ich versuche ja immer wieder sowas zu vermeiden. Ich muss nicht jeden auf den böhmischen Drama machen im Jahr 2 oder 3 Mal. Wenn es gar nicht anders geht, muss ich den halt heute noch bringen. Also das ist so mal der Wiese. Dann brauche ich meine Solos. Dann muss ich den Spagat schaffen zwischen Gesangstitel. Wer singt denn? Ich habe so viele Sänger, Sängerinnen. Ich muss da schon auch im Nachhinein nochmal drüber schauen, wie das die eine abends ich mal 10 Titel singt und die andere singt nur 1 oder sowas. Also ist alles auch so Spagat auch mit den Solisten, nicht bei jedem Auftritt dieselben. Und wir machen es ja heute noch so, es gibt für jeden Auftritt das Programm, es gibt nicht die Wiederholungsstufe, spiele ich 2 Abende nacheinander, dann kreuzen sich vielleicht die Sonne geht auf und noch 3 Dinge. Ansonsten sage ich mir immer, wir haben so viele Noten, also von den 1700 gehen die sicherlich nicht alle, aber ich sage mal grob 800 kriegen wir auf die Schnelle mit 1-2 Proben wieder hin und können da rausholen, was wir wollen. Ne? Und das wäre halt schade, ich sage mal, an einem Abendprogramm 15, 20 Plätze zu verpulvern für so, ich spiele mal zum Beispiel auch nicht eine letzte Runde, ne? Weil ich sage, das spielen so viele andere, ich hebe mir es auf, wenn es mal abflappt ist und die anderen das nichts mehr machen, dann mache ich es vielleicht in einer anderen Form. Ne? Ich bin so gemein und sage, Es gibt so viele tolle Kompositionen, ne? Jetzt gerade die alten Mosch-Dinger, die muss man sich getrauen, wieder mal so eine Nummer zu bringen, die kein anderer möchte, halt bei dem Auftritt. Und Hubert Wolf, das Gleiche. Ja? Hubert Wolf, kannst du klar, jeder Tag mit neuer Hoffnung, ach, in einem großen Zelt machen. Aber er hat so viele schöne Chornummern, die kannst du immer nicht beim Open Air machen oder wo halt zugehört wird. Ne? Und damit beschäftige ich mich schon manchmal 3, 4 Stunden oder schon da gehen, sage ich, habe jetzt in 2 Wochen den Auftritt. Was willst du da unterbringen? Wie ist die Übersetzung? Wer fehlt diesmal? Also, es ist schon, da liege ich schon ganz, ganz viel Arbeit. Nein, und du musst dann noch vorplanen, wann proben sie. Wenn ich jetzt nur einen Kirchenauftritt habe, noch 2, 3 andere parallele Auftritte oder am Freitag ausgesehen noch Geburtstagsfeier ist, sehe ich schon wieder ein wenig älter aus mit dem Urlaub. Ne? Also, das ist nicht einfach. Und dann hast du noch deine Musiker, die dann sagen, was spielt denn den Scheiß jetzt? Ich habe jetzt zum Beispiel am Wochenende in Unter-Eisenheim spiele ich des Kult-Hits. Haben auch natürlich so Ältere gesagt, oh, jetzt haben wir einen böhmischen Abend, Weinfest, jetzt muss er so Zeug spielen. Ne? Oder solange man träumen fliegen, sind beide toll ankommen. Da stehst du halt so im Fokus, wenn du so ein Risiko eingehst, haut es denn hin. Aber ja, Erfahrung hat man genug und gut, muss man mal eingestehen, dass es nicht so ganz top war. Wo steckst du ein Stück hin? Am Anfang, in der Mitte, am Schluss?
Du hast, oder wir haben am Anfang ja festgestellt, du machst das jetzt 45 Jahre. Du warst damals quasi der Junge, der kommt, neue Ideen hat. Jetzt sind 45 Jahre rum, die Welt verändert sich, die Szene verändert sich. Woher weißt du oder wie schaffst du es, trotzdem noch frisch an Ideen zu bleiben und nicht, dass es dann irgendwann heißt, ah, jetzt kommt er schon wieder mit seinen alten Kamellen.
Es gibt, wie gesagt, in der Blasmusik ein Riesenrepertoire. Man muss nicht nur bei Böhmisch bleiben. Also, Herrgotshäuser hat schon immer den Ansporn, ich mache Stimmungsnummern dazu, ich mache was Modernes dazu, ich mache mal was, wo kein anderer macht. Ich mache mal einen fränkischen Titel, warum denn nicht? Ne? Also, das kannst du dir rausholen, was viele anderen, leider Gottes, aus meiner Sicht nicht machen. Die haben ihr fixes Programmsaison und die trauen sich schon nicht mal 2, 3 Walzer, weil, oh, Walzer, Hase und alles Mögliche. Da bin ich halt in meiner Linie. Und was aktuell halt ist, Thema Frieden jetzt angesprochen, was ist denn, ach, das Thema mal mit einer Moderation unterbringen, auf dem Dorf, wir brauchen die Leute heim und sowas, ja. Das gehört halt alles zu dem ganzen Konzept, Herrgotshäuser auch dazu, bodenständig bleibt, Spaß haben. Und von den Kompositionen her, klar, bin ich jetzt in einem gewissen Alter, ich bin jetzt 64, wo ich sicherlich nichts mehr im Kopf oder bei den ganzen Festivals Ideen dabei. Ich war noch nie auf Mutzug, ich würde gerne mal hingehen, einfach um mir Ideen zu holen. Ne? Nur meine Familie stimmt da nicht dazu, dass der immer da rumfliegt. Ne? Aber klar versuche ich da einigermaßen auf dem Laufenden zu bleiben und das interessant zu halten. Aber ich habe noch nie den Punkt gehabt, wo ich sage, mir fällt nichts mehr ein. Spiel mal halt wieder mal das oder das vom letzten Jahr oder du das Programm 1:1 kopier. Bin immer noch total motiviert, weil ich halt einfach vor mir die verschiedene Besetzung habe. Heute fällt der, morgen fällt 5 Leute, morgen fällt 7 Leute. Ich will spielfähig bleiben. Ich habe den Auftritt, der ganz anders ist. Ich bin in einer Gegend, wo ich noch nie war. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, dann aus diesem großen Topf zu ziehen. Und wenn nicht, dann schreibe ich halt noch ein Stückle. Ne? Oder sagt zu dem Michael Zäufer oder zum Florian, habt ihr eine Idee? Und ich bin nur, ach, also ich sag, fast zu allen Standarten bereit. Schwer zu beantworten, aber ob wir noch up to date sind oder nicht, ja, Termine haben wir. Als Verein, glaube ich, gibt es immer noch Auftritte, wo wir spielen können. Ne?
Also ich habe heute Morgen auf Instagram Umfrage gemacht, ob es Fragen an dich gibt.
Ja.
Und eine der häufigsten Fragen, die tatsächlich kam, und die habe ich mir schon immer gestellt, ist, wie schafft man es als Verein? Man hat seinen Ruf, man hat sein Niveau und man muss aber irgendwann Jugend integrieren, ohne dass das Niveau so rapide fällt, dass der Ruf vielleicht leidet.
Definitiv keine einfache Aufgabe. Da muss ich fast spontan sagen, da gehört auch Glück dazu. Ja? Es gehört Glück dazu, wenn gute Musiker aufhören, dass du spontan wieder die Lücke stoppst und gute junge Leute oder Leute von auswärts kriegst, die menschlich passen. Das ist also ganz, ganz wichtig und die auch, ich sag noch, aufblühen und sich dann neu finden und so Lücke schließen. Da haben wir einfach auch Glück gehabt. Weil unser Ausbildungskonzept mit 2 Kindern oder 3 Kindern in Herrgotshausen im Jahr, das kann nicht funktionieren. Also da, wenn wir da drauf uns verlassen, dann gibt es die Herrgotshäuser eigentlich mehr nichts mehr. Aber das Ziel ist nach wie vor, wir haben erfolgreich die jungen Herrgotshäuser, können wir auch noch kurz dann drüber mal sprechen, wo wir natürlich unsere Leute rausziehen. Aber im Endeffekt musst du schon rechtzeitig gucken, wo es bröckelt, dass du einfach wieder mal ausprobierst oder auch Wenn es gar nicht angeht, habe ich oft auch unbesetzt Leute. Zum Beispiel unser Jürgen, der spielt von der ersten Trompete an, beim Nachwuchs spielt er immer die zweite Tuba. Ne? Unvorstellbar, solche Sachen. Ne? Aber probieren, bevor man sagt, ah, wir warten halt immer und ja, wenn es nicht anders geht, dann geht es halt. Man muss schon rechtzeitig merken, da ist was im Busch. Ne? Und muss sich umschauen. Ich spreche jetzt nicht vom Abwerben, aber man muss sich umschauen, wie stopft man Lücken. Man kann es mit Programm reduzieren, ne? Man kann es mit Nachwuchs, wenn was kommt, machen. Ansonsten haben wir die Erfahrung gemacht, im Internet nachschreiben, wir suchen Musiker, boah, hat bisher nicht viel gebracht. Also muss schon Mundpropaganda und selber einfach in die Gänge kommen.
Glaubst du, das müssten alle Vereine mehr machen? Auch mal sich zu trauen, umzubesetzen, weil ich finde, erste Trompete, zweite Tuba liegt ja schon auch sehr weit auseinander.
Ja. Ich bin derselbe so Typ, ja, in Hohenrot, wo ich da bin. Da bin ich der Mann für alle Fälle, da spiele ich überhaupt nicht mit, aber Schwager ist wohl der Vorstand, Frau, Kinder spielen mit. Da geht es eine Stunde von Auftritt, oh, es geht Duba da, spielst mal Duba, und dann die Musik vom Blatt und so. Ne? Morgen spielst du mal Tenoren, übermorgen wieder mal Flügelhorn, ne? Dann bauen wir die Boxen auf, dann sing mach spontan was. Ich bin so reingewachsen. Ne? Und ich habe meine Kinder auch in Corona-Zeiten so erzogen, wir stehen jetzt auf dem Balkon, spielen sie für etwas, Zahnes, du merkst jetzt Schlagzeug, da steht's, merkst du das und das. Ne? Klar gehört der Talent dazu, aber ich denke schon, wichtig ist der Dirigent mit seinem Orga-Team, Management, Vorstandschaft oder dem vertrauten Stab außenrum, der sich rechtzeitig Gedanken machen muss, wo haben wir den Bedarf und wie machen wir es? Ne? Es ist nicht nur allein mit der Werbung getan, es ist der Mensch, die Menschlichkeit. Wir führen ja oft, Katja und ich, wirklich Vier-Augen-Gespräche mit Leuten, wo es was hakt, wo es nicht funktioniert. Ich sage jetzt nicht, dass wir Unternehmen sind, aber man kann. Oder man muss eine Zeit lang einfach mal, jeder Mensch hat ja seine Zeiten, ne? Muss man auch mal sagen, komm, schwamm drüber und red nicht so viel, bringt manchmal mehr, wie sofort ins Öl gießen und da, sag mal, Aufruhr und alles Mögliche. Aber man muss im entscheidenden Moment schon mal zuschlagen und sagen, jetzt müssen wir mal drüber reden, was ist denn da los? So funktioniert das nichts mehr. Und es ist A und O muss immer wieder am Schluss sein, die da sind, die müssen ihren Spaß haben. Der Spaß funktioniert nur, wenn alle am selben Strang ziehen, was ich vorhin halt erklärt habe, wenn das
Ja.
Kunde ausgeglichen ist. Du kannst einzelne Typen haben, das kannst du verkraften, so eine Zeit lang, so wie halt einmal und einmal nicht. Ne? Aber wenn es zu viel hast, dann ist das ganze Gerüst unstabil und dann sagen du, ja, der kann, da kann ich auch. Ne? Instrumente, ja, warum? Wenn du genug auf einem Register hast, dann ruhig mal den Mut ab und das probier. Wir kann ja. Vielleicht gibt es dann, also ich habe das schon öfters erlebt, es gibt wirklich Trompete, die steigen auf Tuba um und sind dann die großen Kings dort, weil die einfach läuft und technisch fit sind. Ne? Und den Ansatz, ja, klar, der eine kriegt ein bisschen hin, der andere nicht, ne? Mundstück, alles Mögliche, aber das war schon immer Methode zu versuchen.
Das klingt noch so herrlich aus dem Bauch raus und nicht so verkopft. Hast du das Gefühl, dass wir die Blasmusik manchmal zu verkopft angehen? Also Blasmusik und das ganze Vereinswesen und das Drumherum?
Ich finde schon, die in der heutigen Zeit diese Ideen, was da teilweise im Netz sind, ja, dass man sich, man will jetzt die man ständig E-Mails oder ausprobiert wird mit Coaching und alles Mögliche und was machen die Dirigenten, dass ich die Musiker mit einbeziehe. Ich finde die Ideen schon gut. Lest ihr auch durch und sagt, da ist immer was Brauchbares dabei. Leider Gottes, wie gesagt, auf Dirigentenkursen wurde früher, also jetzt weiß ich nichts mehr, diese ganzen Strengen, den du siehst, nicht so betrachtet, aber es genügt nicht, 50% ein Musiker zu sein und dann den Haufen zu schmeißen. Du musst den ganzen Apparat außenrum sehen und wie gesagt, das A und O, kann mich da immer nur wiederholen, ist die Motivation und was sich in der heutigen Zeit tut mit den Medien, dein Podcast, super, da brauchen wir das. Jetzt, wenn ich den Alexander Wurz habe ich am Wochenende gehört in Bad Neustadt, finde es genial, was da im Moment abgeht und auch mit, wie die in den Medien präsent sind, weil warum soll sich unsere hausbackene Blasmusik verstecken gegenüber diesen ganzen, ich sag mal, Festivals am Ring, Bands und Rockgruppen oder was auf leider Gottes im Rundfunk heute auf und runter läuft und wir so schwach vertreten sind. Ne? Wir haben inzwischen auch viele junge Leute, wir können auch die Medien bedienen. Das muss noch viel mehr forciert werden. Das muss dich verstecken.
Ich hatte vor etlichen Jahren Johann de May mal hier zu Gast. Und ich ärgere mich bis heute, dass ich da nicht nachgehakt habe. Das war noch ziemlich am Anfang. Und er hat damals am Schluss gesagt, als ich gesagt habe, was müsste unsere Blasmusik machen? Ja, wir müssten gucken, dass wir rauskommen aus diesen Turnhallen und mal weg von Polka-Walzer-Marsch. Was würdest du ihm sagen?
Kann ich nicht zustimmen. Kann ich nicht zustimmen. Ich bin ja damit aufgewachsen. Ja. Mhm. Die Blasmusik zu meiner Anfangszeit im Zelt soll der Kieser böhmischen Scheißdreck spielen, Beerdigungsmusik. Ne? Mhm. Dann meine Klassenkameraden, ja, wenn ich in der Schule war, war das verpönt. Was, der spielt Blasmusik? Da habe ich mal Flügel an und mitgenommen, habe im Klassenzimmer was vorgespielt, haben die alle geguckt. Der Musiklehrer hat noch gesagt, hat das Instrument Flügel oder was? Ne? Also lächerlich auf allen Seiten. Und ich habe es durchgezogen, habe es also nie bereut. Und heute, wenn ich mit denen spreche, Sachen, die noch, ey, Respekt, was, dass du das damals dir getraut hast. Ne? Natürlich kam ich danach in die Berührung, damals, 80er, 90er Jahren, war symphonische Musik angesagt. Ich war oft in Hammelburg, ne? Mhm. Ich habe Leute hingeschickt und da war das schon so diese Sparte. Der Ernst Österreicher war mein Lehrmeister, sag ich mal so, mit dem habe ich oft große Konflikte geführt, dass der Ernst gesagt hat, du mit deiner Beugemusik, was hast du geschrieben? Marsch, da ist bei mir öfters über die GEMA-Listen geflogen, Sonne geht auf, mussten wir das spielen. Ne? Da habe ich dann ganz klar gesagt, ja, wieso denn nicht? Ne? Mhm. Und ich stehe auch dafür, dass die Blasmusik vielseitig ist. Ich schimpfe nicht über die symphonische, über die moderne, über die fränkische Musik, Big Band. Alles hat seine Berechtigung. Ne? Und darum sehe ich das halt leider Gottes auch oft so, wenn heutzutage ein symphonisches oder Großorchester irgendwo dann am Schluss noch ein Marsch spielt, ne? Ich sage es nicht, alle Kameraden oder vielleicht tun wir doch einen böhmischen Traum, da sage ich, boah, war das jetzt gut oder hat man es einfach halt noch runtergespielt? Ne? Mhm. Also da habe ich für mich schon mehr einen Anspruch, wenn ich was modern spiele oder was Konzertanes, dann will ich ja was tue, dass es vertretbar ist. Ne? Da habe ich manchmal das Gefühl, bei den großen symphonischen Orchestern wird diese Musik halt so nebensächlich betrachtet und naja, komm, die 2 Viertel, da kriegen wir hin. Nächstes Mal frage ich mich dann, warum braucht denn der Dirigent für einen Radetzky-Marsch noch Noten? Ja, Sapra Lotten mal, ne? Mhm. Den kann man doch nicht auswendig können. Ne? Also, jedes hat seine Berechtigung, aber ich will es auf keinen verstehen lassen, dass ich so, also Bulgar, Walzer, Marsch, da kann man nichts üben und nichts mit anfangen. Da gibt es mehr wie genug, wo schlecht ist oder wo es zu tun gibt.
Mhm. Woher glaubst du, kommt das, dass das immer, also, obwohl wir ja so Festivals haben wie Woodstock, Brasswiesen, wie sie alle heißen.
Ja, ja.
Warum wird das von der anderen Seite immer noch so belächelt?
Es ist so gewachsen, ja. Ich habe es ja auch selber im Nordbayerischen Musikbund verspürt, zu der Zeit, wo ich meine Kurse gemacht habe. Da war das genauso, wie du gesagt hast, ist belächelt worden und es hat kein Niveau. Ja. Wir spielen auch da ganz andere Literatur. Wir spielen halt nicht nur mit 3 Stimmen. Da hast du Flügel und Tenor, hast noch dein Rhythmus, fertig, böse, ist abkackt. Ne. In der Symphonischen hast du im Holzschorlee 7, 8 verschiedene Einzelstimmen. Im Schlagzeug brauchst du für die 5 Leute. Ist doch was ganz anderes. Ja, stimmt sicherlich, aber wenn man die Besetzung hat mit 60 Leuten, sag ich, ganz so lapidar in den Raum gestellt, und probt es nur, dann ist es für mich auch keine Kunst. Genauso, wenn ich mit 20 Leuten immer nur böhmisch spiele. Das kann man hinkriegen, wenn man daran arbeitet, wenn man gute Musiker hat. Aber die Mischung, jetzt zu sagen, ein Stück, wächst du mal eine schöne Polka, dann magst du ein Musical-Stück, dann spielst du einen fränkischen Titel, dann magst du ein Big Band-Stück, dann magst du das mit Disco. Das erfordert verdammt viel Vorbereitung, verdammt viel Arbeit und eine Vielseitigkeit der Musiker. Das durch, also wesentlich höher den Hut ziehe, wie zu sagen, das Stück war schwer. Mhm. Ja, was ist schwer? Im Endeffekt ist, man braucht sich darüber zu streiten. Ich glaube, also Musik ist Geschmackssache und ich glaube in der heutigen Zeit sogar, also ich stelle es im Nordbayerischen Musikbund fest, es werden ja auch mehr Kurse böhmisch traditionell angeboten. Das hat man vor 20 Jahren gar nicht gekannt. Ich glaube schon, dass der, ich sage es nicht, der Respekt, aber dass die Schätzung des anderen wieder wegen mehr zusammengewachsen ist.
Das stelle ich tatsächlich im Nordbayerischen auch fest. So von außen betrachtet. Ich bin da jetzt nicht mehr so dick drin, aber das habe ich auch festgestellt, dass, oder auch im ASM, gut, da ist das natürlich traditionell nochmal ein bisschen anders da verwurzelt, dass da tatsächlich mehr Wertschätzung kommt. Aber ich bin auch noch so groß geworden, dass das ziemlich belächelt wird. Am besten sagt man es gar nicht, sondern man macht das irgendwie für sich. Und wenn man woanders da ist, spielt man halt sein symphonisches Werk und findet das allein gut.
Ich wohne in Hohenroth, ja. Die haben ein großes Orchester mit 50, mache im Jahr auch viel symphonische oder moderne, konstante Musik. Finde ich toll, ja. Und die machen das gut. Und ich wäre froh, ich könnte diesen Hagelshausen mehr machen, aber es ist halt oft besetzungstechnisch, ja. Und du musst auch die Leute haben, die es wollen, ne?
Ja.
Man kann nicht alles aufzwingen.
Das stimmt. Die jungen Hagelshäuser sind schon ein bisschen angeklungen. Ist das eine reine Jugendkapelle Oder was ist das Konzept?
Ja, die sind im Alter von, sagen wir mal, 16 bis 25. Seit letztem Jahr macht es jetzt der Michael Seufert, kennst du, denke ich, ne?
Ja.
Bundeswehr aus oder so, macht es top. Meine, der schreibt ja für uns auch und ach, menschlich ein super Typ. Und die machen schon, also ich sag mal, richtig ordentliche böhmische Musik mit Eigenkompositionen, sind so besetzungsmäßig meist so 15, 18 Leute, also wird jeder wichtig, muss eine Farbe bekennen. Sind auch längst nichts mehr nur hergezäusert bei, so auch Umkreis 30. Und mit Gesang, mit Anlage, alles drum und dran, haben so 5, 6 Auftritte im Jahr, proben immer 2 Stunden vor uns. Und ich kann da nur also sag, hört ihr euch mal an. Und wenn einer Interesse hat, wegen böhmischen Spielen, kommt einfach auf die mal zu. Das ist einfach so eine Schiene, wo wir auch wollen, die bewusst nicht so diese Musikvereinschiene abgeben. Ja, die spielen halt wegen englisch-amerikanisches Zeug, ne? So Vorgruppe und wegen 4 Stimmen, das langt. Und auf die andere Seite auch nicht die symphonische Masche mit 4, 5 Dörfern zusammen, sondern die sind eigenständig und gehen konsequent nach diesem traditionellen Part und deshalb möglichst gut. Und wir haben das Glück, dass da halt richtig gute Leute zusammenkommen, sind auf den Punkt, machen die schon seit Jahren. Klar, die Gruppe ist immer schlechter, mal besser, je nachdem, wer vorne dran sind, welche Leute gerade im Alter sind. Und wir haben inzwischen von jungen Herrgezäuse bei uns Großen bestimmt so 5, 6, 7 schon dabei, die bei uns Großen auch mitspielen. Die machen halt doppelt spattig, ne? Aber da brauchst du auch wieder die Leute, die das wollen.
Was macht ihr, wenn du sagst, das ist von 16 bis 25, was macht ihr mit den Kindern vorher?
Vorher haben wir die Fortissimo Kids lange Jahre gehabt, also Zusammenschlüsse aus den umliegenden Gemeinden. Sind dann aus dem Konzept mal rausgegangen, jetzt wollen wir wieder dazu, weil es ist halt nicht einfach. Wir haben, wie gesagt, vorhin schon 2, 3 Kinder im Jahr. Wir gucken, dass halt die möglichst anfangen. Die Ausbildung läuft dann größtenteils inzwischen über die Musikschule ab oder Lehrer halt aus dem Umkreis. Dann stecken wir sie eigentlich nach 1,5 Jahren eben in die Fortissimo Kids rein. Wir haben aber auch, muss man einfach positiv noch erwähnen, wir haben das Glück, dass wir das Zeldis-Gymnasium in Schweinfurt haben, wo uns eigentlich Talente praktisch schon ja, in die Wiege gelegt worden sind, Herrgoldshäuser, die dort halt Abitur gemacht haben und dort richtig gut ausgebildet worden sind. Das hat nicht jeder. Also gut, oben in der Rhön gibt es Königshofen, aber das bringt uns schon viel, definitiv.
Du hast schon erwähnt, ihr habt auch eigene Komponisten in den Reihen. War dir das immer ein Anliegen, junge Leute zu fördern oder zu unterstützen?
Ja, ganz klar. Also egal, wer auf mich zukommen ist, ich weiß doch noch so, du hast ja am Anfang mit mir ein wenig so Versuche gemacht, ne?
Ja.
Die ein oder andere Pulga und den böhmischen Zauber mache ich heute noch gern. Ich habe übrigens auch CDs-mäßig, weil du vorhin mal gefragt hast, ich habe von dir wieder mal so die Auf zu neuen Stern rausgeholt und habe gedacht, Mensch, ohne dich ist alles halb so schön. Den Titel brauche ich mal, ne? Nur so am Rande mal, ne?
Schicke ich dir gerne.
Ja, und wir müssen so schweifen. Also jeder, der auf mich zukommt, ob es jetzt, wie gesagt, der Flo Bauer oder bei mir der Florian Mahlmeister, die Seuferten zu der Zeit noch oder bei mir schon einige, die mitgespielt haben und innerhalb hat eine Idee, dann sage ich, du, wenn du willst, helfe ich dir gern. Gebe nachher meinen Tipp ab und sage, pass auf, das würde ich vielleicht aus meiner Erfahrung anders machen, das oder das. Aber wenn er nicht will, akzeptiere ich es auch so und sage, komm, so wie es ist, lass mal und versuche immer wieder, die Stücke aufzuführen. Jochen hat früher also so viele Leute, die bei uns schon praktisch Titel mit den Herrgotshäusern aufgeführt haben. Ich bin da immer dafür, weil es Leute motiviert, weil es auch uns, auch mir selber, ich bin ja auch positiv, wenn ich solche anderen habe, die was schreiben, weil der Kopf tickt dir anders. Ne?
Ja.
Und darum muss ich immer vorsichtig sein, dass ich nicht zu viele Rudi Fischer-Ideen da reinstecke, weil meistens sind die Ideen, die haben doch ganz gut und es ergänzt das Repertoire. Und das, also unbedingt, sowas muss man fördert den Spaß und alles.
Also ich glaube, ohne das jetzt irgendwie, also das meine ich jetzt völlig ernst, ich glaube, ohne dich oder ohne auch Michael wäre vieles, was ich später gemacht habe und dass ich vielleicht jetzt auch hier sitze, diesen Podcast mache, gar nicht zustande gekommen.
Boah, freut mich.
Weil Michael war mein Zimmerkollege im Dirigierkurs und da habe ich dann überhaupt gesehen, ach, der schreibt. Ah, dann ging das so ein bisschen los. Dann hat er mich ja auf eine Probe von euch mitgenommen, kurz vor einem böhmischen Abend. Das fand ich total beeindruckend, weil ich euch, den Namen hatte ich mal kurz gehört, aber da habt ihr bei uns in der Ecke, glaube ich, noch gar nicht gespielt irgendwie. Und dann habe ich dir ja was geschickt und dann kam ja irgendwann ein Brief zurück. Also muss man sich auch noch vorstellen, gab es da noch Briefe? Und ich habe den auch noch irgendwo.
Super.
Und das hat mich schon motiviert, weiterzumachen.
Welcher Titel war es denn?
Jugendträume.
Den haben, ja, okay,
den haben wir, glaube ich, nie mehr gespielt. Aber es war ja irgendwie, mit irgendwas muss man ja anfangen. Und dann kam dann so ein Brief zurück, wo dann drin steht, es ist gar nicht so schlecht, mach das mal hier so und so. Und ich weiß gar nicht, ob ich weitergemacht hätte, wenn nicht irgendwie jemand mal gesagt hätte, das ist gar nicht so verkehrt.
Nein, also ich setze mich dann schon hin, beschäftige mich damit und also ich sage es nicht, dass ich jede Komposition da mit uns aufhöre, aber wenn ich sehe, da ist echt Potenzial, da kann man was draus machen. Und es gehört auch der Mensch dazu. Ne? Du musst schon merken, beim anderen gegenüber, das geht jetzt nicht um da Karriere und hoppla hopp ins Rampenlicht, sondern einfach, wenn es einer ehrlich meint und sagt, ich habe da was geschrieben, kannst du mal gucken, dann helfe ich dem gern.
Also bin ich bis heute sehr dankbar.
Freut mich. Schön.
Also einfach so schön, weil man hat das Gefühl, es ist einfach überall Musik.
Gemeinsam fortbilden. Auf der Woodstock Academy vom 23. bis 29. Oktober 2026 in St. Gilgen, Strobel und St. Wolfgang am Wolfgangsee. Gemeinsam workshoppen, auf mehr als 20 Instrumenten von den Superstars der Blasmusik lernen, interessanten Vorträgen lauschen und beim Einzel- und Registerunterricht dazulernen. Jede Menge Woodstock-Feeling und lässige Events gepaart mit deiner musikalischen Weiterentwicklung. Buch dir jetzt deinen individuellen Stundenplan und plane ganz unverbindlich die perfekte Woche für dich und dein Instrument. Direkt unter www.woodstockacademy.at.
Die Leute sind einfach gut drauf. Es ist einfach Urlaub. Es ist kein Muss, es ist einfach Urlaub.
Hast du einen Unterschied jetzt nach Corona festgestellt bei euch? Das ist ja so, Vereine gingen ja entweder gut raus oder sind so ein bisschen zusammengebrochen?
Also wir sind verhältnismäßig gut rausgekommen. Wir hatten ganz klar das Plus. Unser Pfarrer in Hagelshausen, der hat sofort die Initiative ergriffen und hat ab sofort Gottesdienste im Freien auf unserem Festplatz gemacht. Und das war optimal dafür. Also ganz konsequent hat er jeden Samstag oder Sonntag seinen Gottesdienst gehalten. Die Hagelshäuser haben gespielt. Am Anfang war ich nur außen vor, weil ich durfte gar nicht nur erfahren, dass er ähnlich. Da haben sie halt Standardkirchenlieder heftig gespielt. Und dann bin ich mir da gesagt, Moment, das wird mir jetzt zu langweilig, immer das Zeug. Dann habe ich den Bengert und den Pfarrer angerufen und gesagt, können wir da bei der Kommunion mal was anderes einbauen? Oh ja, gern, ne? Dann haben wir im Endeffekt das Ganze ausgebaut bis zum Schlagergottesdienst bei Corona mit 250 Leuten und haben fast bei jedem Gottesdienst auch nachher das genannt Böhmisch danach und haben noch 4, 5 Böhmische gespielt. Das Publikum ist sitz geblieben, war ja nichts los in der Zeit. Ich habe die Zeit danach zum Experimentieren genutzt, habe ein Stückle geschrieben, Tag vorher, für die 10 Stimmen. Das haben wir dann um 8:30 bei -5 Grad mal oder wie immer, schnell mal Durchlasslauf, ne? Mit Rücksicht auf Verluste natürlich und dann nachher Uraufführung mit Aufnahme und das hat den ganzen Kasten wahnsinnig am Leben gehalten. Ne? Also wir waren da so gut wie nie Haus, haben auch was gegangen ist, rechtzeitig wieder geprobt mit den Regeln, hast du natürlich darüber geeichert, alles Mögliche. Ich habe daheim durchgehend mit meiner Familie Balkonmusik abends um 6 Uhr gemacht, ne? Und Nachbarn außer und wir hatten eine gute Besetzung. Wir haben also wenig Einbußen gehabt. Man merkt natürlich so, insgesamt die Gesellschaft ist schon ein wenig mehr oder die Vereine, vielleicht hat es sich jetzt wieder ein wenig gegeben, die ist schon auf dem Stand gewesen, mach dich mal nicht verrückt, so ähnlich, wenn ich keine Zeit habe, habe ich keine Zeit. Ne? Aber ich habe im Moment das Gefühl, es ist wieder mehr so diese Disziplin und die Verantwortung da, dass die Leute sagen, ey, ich weiß, was ich habe und schätze es und wenn ich dabei bin, bin ich auch dabei.
Ich war leider, muss ich auch sagen, länger nicht mehr bei euren Veranstaltungen. Ich erinnere mich aber, dass in der Halle dein Konterfei ganz groß da hängt. Was macht es mit deinem Ego, dass du schon auch in der Szene jemand bist mittlerweile?
Also, wenn es nach mir geht, muss das Zeug nicht hängen. Ich bin nicht der modischste und der Werbemann. Und ich brauche es auch nicht, dass ich so am Pranger hänge. Es wird halt gemacht und im Endeffekt lasse ich ja viel über mir gehen. Meine Frau sagt, Mensch, mach doch die Fahne weg und so Zeug. Die macht das zum Beispiel ja gar nicht. Ne? Mhm. Oder T-Shirts, wo mein Kopf drauf ist und sowas. Nee, ist nicht meins. Ich brauche es da nicht. Ich sage dann, okay, wenn ihr die Idee habt, dann ich bin dabei. Da merke ich schon, wenn ich auf Veranstaltungen bin, dass man mich kennt und anspricht. Jetzt auch letztens beim Egeländer-Auftritt. Ja, ich bin jetzt nicht der, wo sagt, um Gottes Willen, ich gehe nichts mehr fort. Deswegen, ich genieße es natürlich schon. Ja. Mhm. Aber ich bin deswegen nicht der, wo abkoppt ist und die Nasen hochhebt und sagt, boah. Nee, ich versuche immer, Schuster bleibt bei deinem Leisten. Ich bin ein Maler, Amateurmusiker, der sich vieles erarbeitet hat. Ich bin keiner, der was gelernt und ein Profi ist. Und auch wenn ich irgendwo einen Workshop mache oder sowas, habe ich auch schon öfters gemacht, dann gehe ich immer fort und sage, so, nächste Probe ist einer der Chef, das ist euer Dirigent. Und dann vergessen wir schon, was der Fischer so gesagt hat, weil der Dirigent hat immer recht. Und wenn der Dirigent nicht recht hat, hat er auch recht. Und wenn der Dirigent nicht so viel kann, hat er auch recht, ne? Dann könnt ihr halt euch überlegen, anderen hinzusetzen. Aber Fakt ist für mich, der Verein funktioniert immer nur, wenn die Verantwortlichen halt einfach es Sagen haben. Dass man natürlich darüber spricht, darüber redet. Aber ich mache diese Kultur also gar nicht mit. Ich sage, jeder redet nein und jeder hat was zu sagen. Ne? Schweift vielleicht ein wenig ab. Aber nur mal, ich versuche und ich hoffe, dass ich immer auf dem Boden geblieben bin.
45 Jahre jetzt Musikverein. Ihr seid jetzt ja knapp 30 Jahre wirklich eine Nummer in der böhmischen Szene. Wie blickst du auf die Blasmusikszene?
Bin die Entwicklung sehr gut im Moment. Ne? Ganz definitiv durch das Woodstock und die ganzen Festivals ist einfach ein Riesenschwung auf die Jugend überkommen. Man muss sich nicht schämen, wenn man die Vogelwiese oder wie man es gerne auf dem Handy hat. Das ist in. Ja? Auch die großen Kapellen werden es mit Wahnsinn sich nochmal klar gepusht durch das, was die Egerländer, was der Alexander Wurz jetzt da machen. Das tut uns großen böhmischen Gruppen, traditionellen Gruppen nur gut. Und ich finde die Entwicklung gut, was sich da abzeichnet. Klar, es ist andere Musik, was beim Festival ertönt, ist ja auch eine Stimmung, ist ja auch mehr moderner gehalten, aber im Endeffekt werden die Leute und die Jugend, die Kinder schon früh mit identifiziert und müssen sich nicht schämen dafür. Es hat einen Stellenwert. Ich hoffe, dass das so weitergeht. Zumindest bei uns in Bayern, Württemberg hat man das Gefühl. Wir haben auch Fans vor Hamburg da, die auch voll auf die Blasmusik abfahren. Ich glaube, alles ist im Moment auf einem guten Weg. Nur, ich drücke es mal so aus, der Rundfunk ist ein wenig woanders. Vielleicht bin ich dazu rigoros mit unserem bayerischen Rundfunk. Ich sage mal, da gibt es einen Woodstock mit 100.000, der bayerische Rundfunk schnallt das nicht, dass man da im Fernsehen mal was bringen kann. Ne? Selbst im Radio kommt fast nichts an die Österreicher. ORF geht da anders voran. Da gibt es ja nicht nur das Festival. In Thüringen ist was Ähnliches Ende Juli, wo es groß aufgezogen wird. Es gibt da Brasswiesen und. Wo ich manchmal denke, wenn man auf dem Fernsehen und das alles so sieht, was da für Kitsch oder für Talkshows oder alles Mögliche wieder kommt, das könnte man schon anders vermarkten. Mir kommt es ja irgendwie so vor, als denkt der Bayerische Rundfunk immer noch München, ist die Blasmusik und außerdem gibt es die nicht und Oktoberfest dann ist fertig oder das Hofbräuhaus. Es tut sich in unserem Bayernland und auch in Württemberg also wahnsinnig viel, viel Begeisterung, tolle Stimmung, tolle Atmosphäre, ach, Niveau. Ne? Da würde ich mir mehr wünschen, also deutlich mehr, dass das ja in Szene gesetzt wird und darum ist auch gut Podcast und alles, was im Internet, da tut sich ja einiges, ne? Nur in den offiziellen Medien, ne?
Ja, aber jetzt sitzt ja, oder ist der Dominik Glöbel vielleicht mehr am Zug, vielleicht passiert da ja ein bisschen was.
Ja, hoffen wir uns. Super Typ. Haben wir auch selbst beim Böhmischen Abend schon gehabt. Schade, dass der Schwarzschaft gehört habt. Gut. Ist irgendwann halt mal so weit, ne? Ich wünsche mir das schon, dass das ja, forciert wird und junge Leute hin, ganz klar. Ne? Das müssen nicht alles die alten Hasen machen. Man muss da neues Leben, frisches Blut herbringen und einfach mal immer ausprobieren. Also ich finde es halt wesentlich besser, jetzt halt ach, die Blasmusik mal in Szene zu setzen, wie Thema über die Heimat zu erzählen und das ganze Zeug außenrum. Ne? Also da, zum Beispiel, was man jetzt so sieht mit diesen Brettelspitzen oder Wirtshausmusikern, das könnte ich mir auch mal vor so einem böhmischen Festival vorstellen. Ja. Man kann auch mal Sendung machen mit 2 Stunden, 1,5 Stunden Blasmusik, mit egal welches Niveau, verschiedene Formationen und einen guten Moderator, wo ich mir vorstellen kann, das zieht voll. Also ja, da müsste es mehr geben. Ne? Müssten mehr sich trauen oder müsste der Rundfunk einfach aufgeschlossen sein und sagt, geben wir mal Chance. Ne? Der Ritschisch hat ja damals schon gesagt, wo der Umzug war von Bayern 1 auf Bayern Heimat. Es gibt halt einfach die ganzen Statistiken und da heißt, wenn die Blasmusik kommt, schalten die Leute ab. Ich denke, man kann auch dem entgegensteuern, wenn man einfach gar nichts mehr vertreten ist. Dann wird halt wie in den Schulen auch bei den Kindern alles möglich, wenn die auf den Radio nicht Blasmusik hören oder Heimatzeug, Tradition, Brauchtum, dann werden die ja nie damit konfrontiert und kriegen es auch nichts mehr mit. Wir sollten schon was dafür tun, dass bei den öffentlichen Kanälen unsere Identität, also nicht nur aus 90% englischer Musik besteht, sondern einfach, ob es jetzt Schlager ist oder es gibt ja so viele hochwertige, ach die Blasmusik, ach die Kastruder, alles hat ja seinen Stellenwert. Ich finde, da müsste sich mehr tun, dass man zu unserem Land steht.
Wärst du quasi für so eine Quote wie Frankreich? Die haben ja, weiß gar nicht, ist schon ewig, 20, 30 Jahre irgendwann mal eingeführt, dass so und so viel Prozent frankophile Musik da sein muss.
Ja, Ich bin auf jeden Fall davor auch ganz klar. Wir will im globalen Denken und will öffentlich präsent sein. Ich habe es halt nur so mitgekriegt, wie ich jetzt von meiner vorigen Firma oft im Ausland war und habe dann Besuch von denen hier gehabt, ob es Chinesen waren, ob es Slowenen waren, egal wer. Und der Radio ist gelaufen, haben die gesagt, mach doch mal Musik von hier ins Sender. Da habe ich gesagt, tut mir leid, ich habe Bayern 1 eingeschaltet oder Bayern 3. Es läuft Musik von uns oder Leute aus Honduras. Ne? Rumgedreht. Also vielleicht hat sich's auch geändert. Bin ich damals öfters in Slowenien gefahren. Schon bin ich über die Grenze drüber, läuft der Slavko Ausenik. Da gehe ich auf ein Fest, da läuft zu 80% läuft slowenische Musik, Liveband und es kommen fünf englische Titel und das war's dann. Ne? Da habe ich gedacht, Mensch, geh doch. Alle waren gut drauf, alle haben sich gefreut. Klar ist es vielleicht zu viel Nationalstolz, aber für eine gewisse Quote wär ich schon definitiv dafür.
Warum gibt es euch eigentlich oder gab es euch noch nicht auf dem Woodstock? Wenn du das so gut findest.
Ich hätte nichts dagegen.
Woran scheitert's?
Ich keine Ahnung, ob wir nicht gefragt sind, ob unsere Vorständin oder das Management nicht so dafür sind. Wir haben es ab und zu mal angesprochen. Ich weiß nur, dass heuer für uns 20, 30 Leute hinfahren, die Jugend.
Okay.
Ich bin wieder mal nicht dabei, ne? Aus gewissen Gründen. Ne? Aber vielleicht wird es noch. Also ich sage nur mal das Thema Veranstaltung. Ich sehe im Moment schon eine Veränderung aufgrund Corona. Ja? Also der Markt hat sich in der Hinsicht verändert. Du hast immer mehr diese großen Festivals, die ordentlich Geld kosten, wo Halligalli ist, wo man sich trifft, mietet und alles Mögliche und zusammen spielt. Toll, Atmosphäre, die Leute kommen zusammen. Wir haben die kleinen Feste, Kindergartenfest, kirchliche Feste. Aber was wegfällt so nach und nach aus meiner Sicht sind diese mittleren Feste, 1000 bis 1500 Leute. Ob es jetzt die Vereinsjubiläen sind, früher war es vielleicht zu vieles gut, ein 60-jähriges, 75-jähriges. Da lässt es nach, man hat nichts mehr die Hilfe. Scheut das Risiko und die Ausgaben sind halt höher, waren für die Kapellen, alles, was du brauchst, Security und so weiter. Das verändert sich definitiv und damit auch halt Folge für die, sagen wir mal, Kapellen in der mittleren Ebene. Da wird es mit Auftreten schon weniger werden, weil beim Festival ist ja auch oft nicht viel verdient. Ne? Du willst ja dort spielen und es geht halt ein ins andere. Die Kapellen wollen ja auch irgendwie ihre Dirigenten, Ausbilder bezahlen, Trachten, Anschaffung, PA und so weiter. Das wird spannend die nächsten Jahre. Also da sehe ich leider was im Moment ein wenig so eine negative Veränderung.
Wie blickst du auf große Besetzungen? Ich finde, die werden ja auch weniger. Da seid ihr jetzt noch die letzten, naja, nicht die letzten, aber in der letzten Riege zumindest die Vertreter noch davon. Also.
Leider, ja. Es ist halt, hängt natürlich zusammen, wie es viele auch sagen, mit dem Thema, wenn du ständig halt neue Mitglieder suchen musst. Der eine scheidet aus. Das geht halt so in zusammengestellten Kombinationen. Wenn ich da einfach habe jetzt Dreier mitgespielt, mir jetzt keinen Spaß mehr, ich habe jetzt Kinder und, dann ist es halt einfacher, wie bei uns in so einem Dorfverein Tschüss zu sagen. Ne? Dann bin ich ja nicht in der Verantwortung und mich sieht auch keiner mehr, ich bin dann weg und bin raus. Ne? Das ist das Hauptproblem, denke ich, von denjenigen, die das länger machen und vorne dran sitzen, dass die irgendwann die Lust verlieren und sagen, oh, ich habe keine Lust schon wieder und schon wieder. Bei mir geht es ja in ähnlicher Hinsicht jetzt 45 Jahre schon so. Ich muss immer wieder auch Abgänge verkraften. Nur ich habe halt den Verein auch hinten dran, die mitziehen. Ist ein anderes Thema. Und ich habe halt auch die Vielfalt der verschiedenen Auftritte. Und ich muss denn auf den Highlights nur präsent sein. Ne? Das ist schon Unterschied da. Aber also grundsätzlich große Besetzung. Schade, dass es zurückgeht. Vielleicht gibt es doch wieder Renaissance, man spielt ja doch ab und zu jetzt mit diesen ganzen zusammengestellten Haufen bei Woodstock Group oder wie sie heißt, ja, die KDK. Es gibt ja viel Musik, die sagen, Mensch, ich will das wieder mal mit 25, 30 Leuten spielen, Hörner dabei, Becken, weil es hat ja seinen Reiz und seinen Bums und beim Teil 10 hat es einen anderen Knack wie mit 7 Leuten oder mit 10 Leuten. Ne? Und ich vertraue weiterhin darauf, dass das auch erhalten bleibt, dass diese Musik halt ursprünglich auch so angelegt ist. Masch. Ja, Polka klingt halt einfach mit Holz und der großen Besetzung ganz anders wie mit 7 Leuten. Du brauchst halt die Idealisten, die das durchziehen und da bei der Stange bleiben. Das ist natürlich ein anderes Thema, ne? Wo man einfach handeln muss.
Ihr macht ja auch euer eigenes Tagesfestival, der Zauber der Blasmusik.
Ja.
Was war dein Highlight? Welche Gruppe?
Möchte ich so nicht stehen, dass jetzt in all den Jahren oder jetzt vom letzten Mal?
In all den Jahren, wo du sagst, ey, super, dass wir die bekommen haben. Aus welchen Gründen?
Also, dann muss man eigentlich sagen, im Anfang die Gloria, das hat damals keiner so gehört. Im Endeffekt, im Nachhinein, der Abschied der schwindlichen 15, die haben wir uns letzten Auftritt gehabt. Ne? Das waren so, also ganz tolle Sachen. Rumgedreht, könnte ich auch noch erwähnen. Die Ramseher waren bei uns zu Gast, sind bombig angekommen. Der erste Auftritt vom Mähblech, also der Josef Menzel, ganz, ganz viele. Aber ich sehe nochmal das Wesentliche und dieser Zauber der Veranstaltung. Bei uns ist immer der Schwerpunkt darauf, wir möchten gesunde Mischung haben. Also für mich und auch für die Vorstellung kommt es immer darauf an, du brauchst nicht viermal das Gleiche, du musst für jeden was dabei haben. Also was in der kleinen Übersetzung, was Ruhiges, was Aggressives, was noch nie da war, auch einmal Risiko, wo man sich kennt kein Mensch. Ne? Das ist mir jetzt wichtiger für diese Veranstaltung, wie. Ja, wir holen jetzt die Top-Creme, die überall spielt, und dann kommen die Leute automatisch. Ja, stimmt schon, aber ich bin schon eher so, ich möchte Trendsetter bleiben. Ich möchte nicht so dieses Nachmachen sein, wo man sich, ja, die kennen wir ja überall her. Und wir müssen auch uns glücklich schätzen. Unser Publikum ist für das dankbar. Es kommt seit Jahren, es ist meistens fast ausverkauft. Die akzeptieren alles, was wir bringen, sagen wir mal so. Und bei vielen hört man halt auch, mir kommt es jetzt gar nicht nur auf die Musik an. Es ist das erste große Ding im Jahr und man freut sich einfach, dass man die Gleichgesinnten wieder trifft.
Wie lange macht ihr das jetzt schon?
Ich glaube, so 22, 23 Jahre, so grob. Kurz nach 2000 haben wir angefangen, ja. Also dann schon, ja, 24 oder so, also wir müssen auch schauen.
Was sind die Herrgottshäuser ohne Rudi Fischer? Weil du bist ja schon anscheinend der, der da zieht, die Ideen hat, sich selber als Vorbild reinschmeißt, hast du selber vorhin gesagt.
Ja, ist wichtig. Du musst immer Vorbild sein. Ob das jetzt, ich sag mal, Zuverlässigkeit ist, ob das auch die, ich sag mal, Dirigat, Gesang, Anlage. Ich bin schon der, wo sagt, ich möchte auch selbst ordentliche Leistung bringen. Ich will auch auf der Bühne keinen Fehler spielen. Wenn ich meine Horn mal schnell in die Hände, mein Flügel, möchte ich keinen Fehler spielen. Ne? Kann natürlich passieren, aber grundsätzlich bereite ich mich auf sowas vor und erwarte das auch von anderen. Ohne Rudi Fischer nicht denkbar, nein. Ich war die letzten Jahre doch krankheitsmäßig bedingt öfters mal nicht dabei und muss mir auch auf die Schultern schreiben. Es hat auch toll ohne mich funktioniert. Der Daniel Korbacher, mein Stellvertreter, hat es gut gemacht. Alle anderen sind in die Bresche gesprungen. Ich habe den Verein über lange Jahre so aufgebaut, dass ich sage, es klingt vielleicht blöd, jeder ersetzbar ist. Also, dass du überall einen zweiten Mann neben dran hast, ob es jetzt beim Singen ist, wo ich drei Sängerinnen habe, drei, vier Sänger. Da hat zwar jeder seinen Titel, wir können auch ein wenig durchrotieren, am Schlagzeug, an der Tuba, egal wo. Ich habe fast überall diese große Mannschaft und dann funktioniert das auch. Wir haben ja das Riesenprogramm, wo man sagt, kann, dann lässt halt das weg, das weg, das weg. Bei all den Auftritten, wo ich nicht dabei war, habe ich immer gehört, oh, wir es gar nichts mehr gebraucht, hat alles super funktioniert. Ganz klar, man, du hast da Person auf der Bühne, ob das jetzt die Alten gesessen sind, unsere Sänger oder so Leute, die schon immer dabei sind, die sind wichtig. Ein Verein lebt auch davon, dass man die Köpfe kennt und da kein austauschbares Personal ist, was uns mit Sicherheit nachgesagt noch viele Sympathien bringt, dass das halt diese Personen sind, ne, die über Jahre lang das machen. Und auch die Jungen sind ja auch da zuverlässig dabei. Das ist schon wichtig. Aber trotzdem ist es, denke ich, der richtige Schritt gewesen, zu sagen, du musst immer gucken, dass du nicht dich auf eine, zwei Personen fixierst und die immer Solo spielen und dann sind sie nicht da, dann stehst du da. Und das ist das Glück auch mit unserer großen Besetzung, dass wir so, ich sag mal, über die Runden kommen und es funktioniert.
Ja, aber wir hatten es ja vorhin. Dein Konterfei hängt in der Halle.
Ja, ich hab's nicht,
Ich
ich hab's
weiß
nicht
aber,
aufgehängt.
also du sagst, du bist 64. Wir hoffen, du machst das noch sehr lange, aber es ist ja trotzdem eine endliche Sache. Was passiert dann?
Ich hoffe, dass es weitergeht. Ja, wir haben ja so Großes aufgebaut. Ist A und O, muss der Spaß an der Musik bleiben, dann bin ich ja zuversichtlich, dass es weitergeht. Klar ist der Rudi Fischer über Jahre lang die Person, die vorne dran, die Fäden zieht. Aber wir haben viel hier hinterlassen, Notenmaterial, alles Anlage. Es kann funktionieren. Es hängt halt im Endeffekt dann kommt auf die Leute an, was sich zu dem Zeitpunkt ist, wie ist die Blasmusik noch in, sind die richtigen, die den Laden anpacken. Das ist das Ziel, ja. Dass es einfach weiterhin funktioniert.
Wird es dir schwerfallen, aufzuhören?
Ganz klar. Ja, Gott, ich bin schon vor 10, 20 Jahren schon gefragt, du alter Ochs, wie lange willst du das noch machen? Ich habe schon Leute gehabt, die haben gesagt, oh, da singen doch andere viel besser wie du, warum singst denn du noch? Ne? Da gehst du klar, Mann, ich gebe bei jedem Auftritt nachher heim und denke über das Programm nach und mache meine Notizen, was war heute gut, was war schlecht, was hättest du weiter vorne was machen. Ich mache über solche Sachen natürlich klar meine Gedanken. Ne? Und ich sage, also, A, wenn es gesundheitlich nichts mehr passt, da ist rum. Ja, das ist so, das habe ich ganz klar jetzt ein paar Jahre gemerkt. B, wenn man merkt, man ist jetzt einfach Hemmschwelle oder es gibt zu so viel Frust und es funktioniert nicht, dann denke ich, muss man auch sagen, komm, jetzt gehen wir ins zweite Glied oder dritte Glied oder machen nur noch das Instrument oder spielen Begleitung oder was auch immer. Ne? Also, Ich möchte mir die Musik, solange es geht und solange ich noch kann, erhalten, in welcher Funktion auch immer. Man muss nicht bis zum Gnadenlosen auf die Bühne geschlüpfe und dirigiere. Aber das ist ja das Schöne. Ich sehe es an unserem Heinz, der Zweites Flügelhorn spielt. Früher war Necker dirigiert. Der wird heute 80, ne? Und ist nach wie vor noch dabei und die Musik hält ihm gesund. Und ja, sowas würde ich mich für mich auch wünschen, dass du einfach noch in der Position, wo du immer bist, und wenn du nur komponierst, was auch immer, dass es passt.
Aber könntest du dann drin sitzen und nur spielen? Ich stelle mir das vor, wenn
Ja.
man 45 Jahre oder dann 50, 55 gelenkt hat, einfach zurückzugehen, zu sagen, ich spiele nur noch, mach alles, was ihr da vorne sagt. Oder glaubst du, sitzt du drin und sagst, ah, wollen wir es nicht lieber? Also, weißt du, was ich meine? Es ist ja
Ja,
trotzdem
ja.
dann schwierig, zurückzugehen.
Ja, ich denke, das kommt dann auf den Fall an, wer da vorne drauf steht, was da funktioniert, was läuft, ob es in meinem Sinne ist. Natürlich habe ich die Idee, dass ich sage, die spielen in Bayern auch noch Rudi Fischer Stückli und diese Art der Herrgottsfäuse wird beibehalten. Wenn du das denn hast, der alles umkrempelt, kannst du natürlich schon rabbeln. Das ist schon klar. Ja? Da möchte ich mich jetzt nicht rausnehmen. Aber ich bin ja in Hohenrode jetzt auch hier in der Position, die ich öfters mal aushilfe und das sitze ich im Nachspiel mal stimmen. Da bin ich an so einem Punkt, dann zu sagen, jetzt musst du aber mal was sagen, ne? Und ich sag's dann am Mann und sage, pass auf, das ist nur meine Meinung. Ich bin der Gast, ne? Der Dirigent fällt die Entscheidung, ne? Also das fällt ihnen schon schwer, kann auch so sein. Aber ein anderes Motto war ja der, wo ich vorhin gesagt habe, der Dirigent hat Recht. Und danach muss ich mich dann auch richten.
Okay. Wann hast du das letzte Mal so innegehalten, hast mal für dich reflektiert, was du so alles geschaffen hast in den letzten Jahren? Das ist ja schon eine Menge.
Nie,
Nie?
nie. Nee, ich habe ein Verzeichnis, wo ich die Stücke immer versuche, einigermaßen nachzutragen. Gamermäßig bin ich auch zu spät. Nee, ich finde es immer so schade, wenn halt Titel gespielt werden, dass immer die Sonne kommt. Also aber nicht, dass ich nichts mehr hören kann. Aber ich habe so viele, aus meiner Sicht gleichwertige Sachen geschrieben. Egal welche Art jetzt, wo ich sage, das wäre es auch wert. Aber Musik ist eine Geschmackssache und ich habe ja vorhin schon gesagt, ich bin kein Massenkomponist. Ne? Also ich hefte mir jetzt nicht an und sage, Mensch, ich habe schon, könnte das jetzt spontan gar nicht sagen. Ich habe 150, 200 Titel geschrieben oder was und das sind sehr viele Arrangements. Für mich ist immer das Neueste, das, wo ich jetzt mich darauf freue, das wieder aufzuführen. Ne?
Okay, ich habe nämlich noch zwei Fragen aufgeschrieben. Auf welches Stück bist du am stolzesten?
Natürlich, die Sonne geht auf.
Okay. Was sind so Pläne für die Zukunft?
Natürlich gesund bleiben, weiterhin die Herrgottshäuser leiden und mit dem Haufen einfach Spaß habe. Die Löcher stopfen, die man immer wieder hat. Ja. Und ja, ich wünsche mir von meinen Kindern auch, dass die in meine Fußstapfen treten. Der Hannes komponiert ein wenig mein Großer. Wir sind inzwischen jetzt ganz gut drauf. Meine Frau singt auch öfters mal mit mir schon böhmisch, zweite Stimmen. Also wir haben da durchaus was Eigenes auch geschaffen und es wird akzeptiert. Ich bin einfach glücklich zufrieden, wenn ich weiterhin jede Art von Musik machen kann und die mir Spaß macht.
Okay. Ich hatte in der ersten Staffel den Ernst Hutter. Und damals war noch nicht absehbar, wann er seinen Abschied gibt.
Habe ich gehört, ja.
Ja, bei dir ist es auch noch nicht absehbar. Aber wie könnte dein Abschiedskonzert aussehen? Beziehungsweise, was wäre die letzte Nummer? Was würdest du dir wünschen?
Ja, die letzte Nummer ist die Sonne geht auf. Klar.
Okay.
Oder ich schreibe noch was dafür. Kann auch sein, ja.
Okay.
Also man, das kommt immer auf den Zustand alles an. Man, klar stellt man sich vor, Abschiedskonzerte, wie es der Ernst gemacht, da ist natürlich genial. Ja. Du trittst da auf den Höhepunkt ab und wenn es gar nichts mehr geht. Ne? Aber ja, kann man eine Mosch zu dir, den Zeitpunkt bestimmt der andere. Noch mache ich mir keine Gedanken darüber.
Okay. Schön, dass du einen Morsch nochmal ansprichst. Ich habe es die ganze Zeit versucht, irgendwie unterzubringen. Du hast ihn doch mal getroffen, gell?
Ja, in Germeringen. Jetzt wieder nachschauen. Letzten war irgendwo in der Zeitschrift verstanden. Ich glaube, so in den 90er Jahren war es, haben wir unten einen Auftritt gehabt. Samstagabend, ganz tolles Musikfest. Und früh hat eben der Georges Ried dann Frühschoppen gespielt mit seinem damaligen Orchester. Und dann sitzt so ein einsamer Mensch dann neben der Bühne und raucht und trinkt den Asbach. Und dann haben die gesagt, das musst du mal schauen, ich geh mal vor. Ne? Da war er schon ein bisschen älter, ne? Seit Anfang 90er. Da habe ich mir wirklich also getraut. Ich habe da schon gesagt, boah, was willst du jetzt bei dem Mosch machen? Der war ja so weit weg, ne? Der war ja auch nicht fein nahbar. Ne? Dann bin ich halt vorne, habe halt mal kurz begrüßt und habe gesagt, wo kommst du? Ja, was merkst du? Ich habe gestern gespielt, hat er so Tipps gegeben und hat gesagt, ja, mach das, was du denkst und nicht die anderen nach und so Zeug. Ne? War nur ein kurzes Gespräch, war dem viel Erfolg gewünscht und das war für mich schon ein tolles Erlebnis, weil ich habe vor zwei, dreimal schon im Privatbesuch dann so im Haus, da war er nicht da, oder ist nicht raus. Ne? Also es war definitiv ein Highlight, wenn du so eine Persönlichkeit zumindest mal persönlich triffst, mit ihm sprichst. Ne?
Okay.
Toll. Also Hubert Wolf habe ich auch noch live gesehen, also solche Koryphäen, ja, tolle Erlebnisse.
Wir kommen zu der Schnellfragerunde. Mach ich mal am Schluss.
Los geht's. Jawohl, bin ich gespannt.
Mosch oder Wolf?
Beides. Muss ich es beantworten? Dann gut, klar, dann muss ich bei Mosch bleiben. Ja, hat viel mehr geschaffen.
Mosch oder Peier?
Mosch.
Peier oder Wolf?
Wolf.
Ah, okay. Warum?
Ja, weil der Hubert Wolf für mich, ich habe ihn auch live erlebt, für mich halt was ganz Besonderes auch in der heutigen Zeit noch darstellt. Seine Stilistik, seine Art des Chorsingen mache ich aber der Herrgottshäuser auch viel nach. Das hat mich einfach schon immer begeistert. Und auch diese andere Form der Polkas. Er hat oft nur Polkas, wo er nur zwei Teile hat oder sowas.
Ja.
Ne? Also Rhythmus setzt oft aus. Ich habe mich mit dem Michael Zeufel, der einige Stücke so ähnlich versucht hinzukriegen. Faszinierend.
Was würdest du gerne mal machen, hast dich noch nicht getraut?
Bist du mich jetzt irgendwo? Ich möchte mir noch eine nächste Marien-CD machen. Oder, nee, nicht Marien-CD. Ich würde gerne noch ein Album machen, wo alles drauf ist. Also ein Querbeet von Böhmisch über leichte Dorfmusik, Fränkisch, gemischt mit Kirchenmusik, neu, alt, konzertant und Trauermarsch.
Oha, wissen das deine Musiker schon?
Ich habe schon ein paar Mal angesprochen, ja. Also da gehört auch ein Lausitzer Marsch dazu. Also so richtig mal ein volles Brett mit, gut, heute hast du mit Album alle Möglichkeiten vor, zurückzuspielen, wo einfach der ganze Querschnitt drauf ist. Mir kommst du gar nicht auf die Käufer an, gut, heute denkst du nichts mehr albummäßig, aber das wäre schon eine Sache, wo ich noch gern verwirklicht würde. Ja.
Wie ist die Reaktion von deinen Musikern?
Man redet immer weiter.
Okay. Okay.
Aber ich bleib dran, ich bleib dran. Ich habe es für, ich sag mal, grob im nächsten Vorschrift habe ich gesagt, so, also ich schätze es für nächstes Jahr oder übernächstes Jahr auf die To-Do-Liste.
Okay. Habt ihr sonst noch eine CD geplant oder soll das die nächste werden dann?
Wir werden definitiv wieder eine machen. Ich meine, wir haben jetzt die letzten Jahre darüber nachgedacht, haben gesagt, es wird ja keine mehr verkauft. Also kriegst du ja nichts mehr los. Ne?
Ja.
Aber trotzdem sagen wir uns, wir haben so viele eigene Kompositionen und wir möchten es dokumentieren. Wir profitieren jedes Mal davon, dass die Musiker einfach was tun und es besser wird und zusammenwachsen, die ganze Mannschaft. Und es gibt ja nach wie vor die Radiosendung, egal, Internet, was gesendet wird. Wir haben es ein paar Mal versucht über eigene Wege, also selbst aufnehmen, selbst YouTube-Video, bringt viel, aber ist halt wahnsinnig aufwendig für die, die es machen. Ne? Darum sind wir uns also relativ einig, auch wenn was kostet, wir werden definitiv wieder nachlegen.
Okay. Welchen Film oder welches Buch sollte man mal geschaut oder gelesen haben?
Michael Kloster, Mann der Halbböhme.
Okay.
Unbedingt.
Ja.
Das sage ich für mich toll, auch wenn man sagt, ich bin ja Szene lang drin, ich kenne vieles, muss man einfach gelesen haben.
Mhm.
Und Film bin ich ganz offen. Guck alles, was kommt, da habe ich keinen besonderen Bedarf.
Welche Aufnahme sollte man sich unbedingt mal angehört haben?
Boah, dann bin ich beim Hubert Wolf. Seine größten Erfolge.
Okay.
Ja, da hat er so einen schönen Mitschnitt aus Chor und ja, und die Weihnachts-CD von Wolf auch unbedingt.
Mhm.
Ein Muss.
Sehr schön. Abschließend deine privaten Wünsche und die Wünsche für die Blasmusikszene.
Privat wünsche ich mir, dass ich weiterhin Spaß an der Musik habe, beide Ideen habe und diese verwirklichen kann. Und natürlich gesund bleibe. Ne?
Mhm.
Für die Blasmusik wünsche ich mir, dass es einfach mindestens so bleibt, dass die Jugend mitspielt. Dass man sich der Tradition und des Brauchtums bewusst ist und allgemein wieder mehr, wie sagt man, positiv geschaut wird, auch wenn ich ein Konzert gehe, statt zu nörgeln, das war schlecht und schlecht. Also ich gehe immer auf ein Konzert und das wünsche ich mir auch von vielen anderen und einfach sich an dem erfreuen, was da gemacht wird. Es gibt, jede Musikverein hat seinen, oder jede Gruppe hat ihre, ich sag mal, ihre guten Seiten, ihre schlechten Seiten und jeder Dirigent, denke ich, versucht, das Beste draus zu machen und dann, deswegen wünsche ich mir auch von vielen Gruppen, nie auf den anderen zu schauen, so wie die Fußballer, der hat verloren, der hat gewonnen, der ist besser, der ist schlechter, sondern ich versuche es auch meinen, immer wieder zu vermitteln, jeder hat sein Potenzial und ich wünsche jedem Verein, dass er einfach das, was er hat, am bestmöglichsten nutzt, ohne Rücksicht darauf, dass er besser oder schlechter ist wie die anderen. Wenn ich wo spiele und mit Herrgottshäuser, dann reden wir oft nachher drüber und sagen, wir haben 1-1 gespielt oder 2-0 gewonnen. Aber dann sehen wir das immer so und sagen, das, was wir könnten, ne, haben wir heute abgerufen oder wir haben es nicht abgerufen. Oder wir haben das Publikum noch gekriegt mit den Elfmeter am Schluss mit der Zugabe. Haben wir gerade gewonnen oder nicht? Also und so ein Gesichtspunkt ist mir jetzt ist viel wichtiger wie besser, schlechter, braucht man nicht.
Das finde ich ein sehr schönes Schlusswort. Rudi, vielen lieben Dank, dass du dir jetzt doch 2 Stunden Zeit genommen hast.
Danke, danke. Ich hab's ja, ich gehe ja aufs Rentenalter zu.
Ja.
Also gerne und für solche Sachen. Also Toll, einfach nochmal Kompliment, was du alles so magst, die Leute, die du so hervorlockst, egal welche Interviews, welche Sparte der Blasmusik, das brauchen wir.
Dankeschön. Das war die Folge mit Rudi Fischer. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin gehört habt. Und mich würde jetzt sehr interessieren, wie ist eure Sicht auf die Dinge? Seid ihr selbst so ein Dirigent, ein Vorstand, ein Musiker, der so für Vereinsarbeit brennt und für Musik machen im Verein wie Rudi? Dann meldet euch doch gerne mal bei mir, dass wir vielleicht darüber auch noch mal ein bisschen sprechen. Oder gibt es Dinge, die ihr ganz anders seht, wo ihr sagt, okay, ein Verein muss aber eigentlich so funktionieren? Dann schreibt mir doch auch gerne mal über blasmusikpodcast@gmx.de oder auch über Instagram. Wenn ihr eine weitere Folge hören wollt, dann kann ich euch das Live-Gespräch aus dem letzten Jahr empfehlen. Wie gewinne ich mein Publikum? Da war ich mit verschiedenen Gästen auf der Bühne gesessen und wir diskutieren, was wir tun können, um unser Publikum zu gewinnen. Ich bedanke mich bei meinen Supportern Buffet Grand Port und bei der Wurzug Academy. Außerdem bei Leander Machern für den Schnitt, bei Dirk Mattes für die Musik. Und vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Ich wünsche euch eine gute Zeit, am besten mit Blasmusik. Macht's gut, euer Andi.